Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und jetzt ausgerechnet muss ich mich fast räuspern, aber während ich mich räusper, kann ich den Ton ausmachen und ich grüße an der Stelle nach, heute fangen wir mal in Essen an, den Herrn Timmer. Guten Abend.
Hi, guten Abend.
Und jetzt habe ich mich geräuspert, dann kann ich auch noch nach Norwegen grüßen, um mich ein zweites Mal zu räuspern. Guten Abend, Herr C.
Schönen guten Abend nach Essen und nach Köln.
Buenas noches, sag ich mal. So, wir haben heute festgestellt, dass wir eine quasi monothematische Sendung haben werden. Das heißt, wenn ihr euch nicht für den Kenny B. Graveler interessieren werdet, wo ich erzählen werde und danach oder währenddessen der Christian und der Markus mich ausfragen werden, dann könnt ihr jetzt skippen. Wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf. Und ansonsten werdet ihr jetzt unbestimmte Zeit von uns unterhalten. Jo, Kenny B. war. Ich bin über Bike Components an den Startplatz gekommen, beziehungsweise wir wurden gefragt, ob wir Starter dort mitschicken möchten. Das haben wir gemacht. 4 Stück an der Zahl waren gemeldet. Einer hat kurz vorher noch mit Knieproblemen ausscheren müssen und dann waren wir zu dritt. Ihr fragt mich jetzt, welche 3 waren das denn zum Beispiel?
Wir fragen dich, welche 3 waren das?
Wie geht's euch denn erstmal? Habe ich gar nicht gefragt, wie unhöflich. Alles gut, oder?
Ja, bei mir ja.
Bei dir ja? Norwegen? Also.
Ja, wieder. Das Lustige war, an dem Tag, als du gestartet bist, ja. zum Candy Bee, kriegte ich irgendwie so merkwürdige Magen-Darm-Geschichten. Ja, da dachte ich auch, ach, na, wenn ich jetzt heute am Start wäre mit dir, dann könnte ich sowieso nicht antreten.
So schlimm?
Und das hat sich, ja, also das... Ich habe auch tagelang da irgendwie nichts gegessen so richtig und dann bist du
ich auch nicht.
Und dann bist du halt so kraftlos auch. Ja. Es zog sich dann doch reichlich fast 1,5 Wochen hin, bis ich dann wieder fit war. Und jetzt ging es auch wieder. Jetzt konnte ich auch wieder biken. Und ich muss sagen, irgendjemand hat mal gesagt, wir haben ja früher immer schon viel über Krankheiten gesprochen, dann gab es ja auch noch ein bisschen ernsthaftere Geschichten. Solange wie man krank ist, soll man vielleicht auch noch hinterher Pause machen.
Ja.
Und das habe ich diesmal auch so ein bisschen versucht. Also, ich sag mal so, mit den eigenen Krankheitserfahrungen lerne ich auch in gewisser Weise ein hinzu, ein bisschen auf meine Schultern klopfen hier, ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich dann auch nicht gleich wieder losgestresst habe, sondern wirklich mir die Zeit genommen habe, mich wieder gut zu fühlen am ersten
Sehr gut.
Zu
achten. War nicht die These, solange wie man krank ist, muss man auch sich noch schonen?
Ja, ja, genau, das habe ich ja gerade gesagt, genau.
Also, ja, das ist genau dieser, ja.
So, hörst du zu.
Was? Worum geht's? Was? Ist wer da? Hallo? Telefonstreich?
So, Christian, jetzt können wir eigentlich hier uns verabschieden und den Herrn Hoff reden lassen.
Nee, also genau. ich kann ja nur, also ich rede ja nur, also ihr könnt ja jederzeit Zwischenfragen stellen und vielleicht ist das ja auch völlig uninteressant und so, dann könnt ihr mich auch stoppen. Das kann ja auch sein. Und so viel, das Ding ist halt auch mit, also Ziel, also heute ist Dienstag, ne, mal fürs Protokoll, Dienstag, ich glaube der 19.
Ja.
Start war ebenfalls an einem Dienstag, also Dienstag vor 2 Wochen, fällt mir gerade auf.
Genau.
Ist das Dienstag? 5. April, ja genau, vor 2 Wochen. Kommt einem schon ewig und lange her. Ja, also Kenny B. nochmal, der Link ist in den Shownotes, was das genau ist für eine Veranstaltung. Und am Ende des Tages sind wir dann mit 3 Kolleginnen und Kollegen, also die liebe Linda und der liebe Marcel und ich sind dort gestartet. Im Prinzip...
Du hattest ja schon mal mit deinem Arbeitgeber so eine... Freudiges Abenteuer draußen, oder wie ist die Kampagne?
Eine Bikepacking-Geschichte war das.
Genau.
Nee, das
war nicht schon dabei?
Nee, komplett Neues andere Team. Menschen.
Ja. Ah, okay.
Auch aus anderen Abteilungen, also bis dato gab es dann weniger Berührungspunkte, aber das mir war vorher schon sehr klar, dass das sehr nette Menschen sind und das hat sich im Laufe dieser Tage nicht nur bestätigt, sondern auch ganz, ganz, ganz feste manifestiert, dass ich mit denen immer wieder so etwas machen würde. Das weiß man ja vorher auch nicht so genau, aber die Hoffnung hatte ich vorher schon und das hat sich dann auch, wie gesagt, bestätigt. Der Kenny B. ist verlinkt an der Stelle, da könnt ihr vielleicht mal draufwerfen, einen Blick draufwerfen, euch draufwerfen. Es wird gesagt, es ist ein Bikepacking-Abenteuerfahrt im Selbstversorgermodus. Und das mit dem Abenteuer, das hat sich bei mir auch so irgendwie über die Tage manifestiert, ist als Abenteuer zu sehen. Es ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Rennen, es gibt keine Zeitnahme. Es gibt so eine Art Kodex, das hatte ich glaube ich damals auch schon erwähnt, dass man nicht zwischen 0 und 5 Uhr nachts fahren darf. Ja, und dann so die üblichen Sachen, ne? Also was du im Wald lässt, das nimm wieder mit und jeder fährt eigenverantwortlich. halte ich an die Gesetze, hinterlasse nichts aus deinen Reifenspuren und so weiter und so fort. Wenn du den Track verlässt, setze deine Fahrt anschließend an exakt der gleichen Stelle fort. Achtung, Disclaimer, habe ich zumindest in einem Fall nicht Mut, wie sagt man das? Also ich habe es nicht absichtlich gemacht, aber in dem Fall konnte ich nicht mehr anders weiterfahren und bin dann anders weitergefahren. Ja, und so Ausrüstungssharing ist nicht gewünscht sozusagen, ne? Und ja, also man durfte vorher nichts planen im Sinne von, hier gehe ich ins Hotel, da gehe ich ins Hotel und dort gehe ich ins Hotel. Es gab 5 Camps, nee, warte mal, muss ich jetzt zählen? 1, 2, 3, 4 Camps. Ich würde es als Anlaufstelle bezeichnen, die man ansteuern konnte. Wo dann quasi die legale Möglichkeit eines Zeltplatz gegeben war und es gab eigentlich immer zumindest fließend Wasser. Ich glaube beim zweiten Mal kein Trinkwasser, aber also legalen Zeltplatz, immer eine Toilette und meistens fließend Wasser. Das war so die Rahmenbedingungen.
Ich bilde mir ein, das letzte Mal haben wir irgendwie drüber gesprochen, dass diese Camps sonst nicht sind, aber dieses Jahr, stimmt das? Oder,
also war das, war das erste Mal in dieser Form, also dass es diese Camps gab, die Idee des Camps da sozusagen das erste Mal war. Ja, und da das Ganze auch so ein bisschen gedacht war zum Heranführen an das Bikepacking, ich habe mit dem Abstand von 2 Wochen mir auch viele Sachen so nochmal Gedanken gemacht und hier und dort. Ich war vorher nicht so richtig so sicher, ob das mit diesen Camps, ob das so meins ist, ne? So viele Menschen und so eng dann vielleicht und jetzt von Corona mal ganz abgesehen noch, ne? So eine gewisse Unfreiheit dann auch in den Entscheidungen, die du triffst, ne? Warum fahre ich jetzt nicht einfach noch 10 Kilometer weiter, wenn ich Bock habe? Aber irgendwie dachte ich mir dann auch so, okay, du hast dich jetzt darauf eingelassen, jetzt ziehst du das auch durch, jetzt machst du das genau so mal, wie es da vorgesehen ist, um dann hinterher es auch so zu bewerten, wie es der Veranstalter es vorgesehen hat oder der Initiator oder weiß gar nicht, ob das Wort Veranstalter an der Stelle so überhaupt das Richtige ist. Ja, und da war dann alles so hingelegt, ne? Also das war so, das war das, wie heißt das so schön, das war die Basis von allem. Na, und dann sind wir irgendwie an dem Dienstagmorgen hier losgestartet, schön. Ich wurde noch freundlicherweise abgeholt von den Kollegen. Wir hatten 2 Fotografen von Bike Components dabei, die das Ganze nicht nur uns, sondern auch alle anderen Teilnehmer so ein bisschen fotografisch begleitet haben.
Und es waren nicht von den 4 Teilnehmern, es waren 2 extra.
Bitte nochmal?
Das waren jetzt nicht 2 von den 4 Teilnehmern euch,
sondern. Es waren extra nur Fotografen, die mit dabei waren. Cool. Ja. Das sind auch sehr, wie ich finde zumindest, dass der jetzt vielleicht das gar nicht so richtig beurteilen kann, aber ich fand, da sind sehr schöne Bilder entstanden. Ja, und dann Dienstagmorgen los, dann ging es gegen Mittag, sind wir in Frankfurt angekommen, am Terminal 4, das ist so eine Gaststätte da irgendwo mitten im Nirgendwo. Dann zu so einer, diese Luftbrücke, da gibt es so ein Denkmal, also wo die Luftbrücke quasi in Frankfurt gestartet ist. Und dann ab die Post, ne? Dann ging es auf die erste Etappe. Also ich weiß nicht, ob Etappe das richtige Wort ist, vielleicht eher Teilstück. Etappe erinnert ja doch ein bisschen an so sportliche Rennen.
Aber dadurch, dass es ja quasi diese Camps gab, ist es ja eine Etappe. Also
bis zum nächsten. Ja, also es sind ja manche auch, du mir hinterher auch gesagt, teilweise an den Camps vorbeigefahren, habe ich hinterher auch in einem Blogartikel zumindest gelesen. Gerne auch übrigens an der Stelle mal angemerkt, wenn ihr Blogartikel irgendwo habt, seht, lest oder sonst etwas, gerne unter der Folge verlinken. Ich würde das, lese ja auch gerne, was die anderen dazu sagen. Und ich bilde mir nicht ein, dass ich da alles mitkriege. Würde mich freuen. Ja, es sind ja manche auch an den Camps einfach vorbei, ne? Also weiß von 2, die zumindest an den Camps immer vorbeigefahren sind und das Ganze in 4 Tagen gefahren sind. Also es war halt nicht verpflichtend, ne? Aber die haben ihre Etappen halt anders gestaltet. Das war auch möglich. Ja, und der erste Tag war wirklich so ein bisschen eingrooven. Ich dachte mir, okay, mal gucken, was für ein Tempo die anderen so fahren, weil ich mit den anderen nicht wirklich schon mal zusammengefahren bin. Also mit den anderen Bike Components Teilnehmern. Und ja, das waren dann so 80 Kilometer, die wir in knapp 4 Stunden abgerissen haben. 400 Höhenmeter jetzt, also oder 370 Höhenmeter, nichts Besonderes eigentlich, ne? Das sind Waldwege, hier ein bisschen Schotter, da ein bisschen Schotter, aber das war jetzt nichts irgendwie, was Herausragendes war. Also ich finde immer, man sieht ganz gut Bewegungszeit und verstrichene Zeit. Also wir sind von den 4 Stunden 1 Bewegungszeit, 4 Stunden 18 verstrichene Zeit, also da war nicht viel Pausen oder sonst hier anhalten, dort anhalten. Das war mal hier ein Foto, da mal ein Foto und das war's eigentlich. Ja, ansonsten war die erste Etappe. Nö, ich bin mit den anderen beiden zusammengefahren, aber da hat sich für mich auch rauskristallisiert, also Linda und Marcel sind beide deutlich kleiner, deutlich leichter, viel besser am Berg als ich Und ich hatte ja dann das Rad am Ende gewogen. Hatten wir es hier gerade, das war noch vor der Sendung, oder? Kann das sein?
Wo du uns das Gewicht verraten hast?
Ja, genau, das waren 23 Kilo waren es. Mhm, genau. Und damit bin ich halt die Berge mit meinem Gewicht dazu deutlich weniger gut hochgekommen als die beiden. Das hat man schon am ersten Tag gesehen. Und deswegen habe ich, glaube ich, am ersten Tag auch abends gesagt, pass mal auf, morgen, wenn Berge kommen oder wenn Höhenmeter kommen, fahrt bitte ohne mich, ne, lasst mich zurück. Wenn ich bei euch mitfahren möchte, dann muss ich mich kaputt fahren und das bringt nichts. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, bei sowas muss man wirklich sein eigenes Tempo fahren. Sonst geht man ja nur kaputt.
Klar, das geht nicht anders.
Ja, die Übersetzung, also ich habe nicht auf den Rat von Markus gehört. Lass dran, was dran ist und fahr damit. Ich habe dann doch nochmal auf das 36er Blatt gewechselt, hatte also 36,42 als kleinste Übersetzung. Und da war ich auch recht froh drum. Also da, an manchen Stellen musste ich trotzdem noch schieben. Das war dann aber auch einfach, ne, in so einem Weinberg oder so, wenn man da hochgefahren ist, das war einfach gar nicht anders machbar. Für mich zumindest nicht. Ein paar wenige, der Marcel zum Beispiel, sind da hochgefahren. Aber nee, das war nichts für mich. Ich hatte dann vorher noch, der Wetterbericht war für die Tage wirklich gruselig. Da habe ich mich an die Worte von den Herrn Timmer erinnert und habe mir noch von Gore so eine Shake-Dry-Regenjacke geholt. Die sollte auch wirklich, wirklich hervorragend performen. Also wenn ihr irgendwann mal nach einer Regenjacke sucht, die wirklich bei auch starkem Regensturm euch noch trocken hält, dann kann ich diese Gore Shake Dry, das sind ja so, weißt du das genauer? Ich glaube, das sind so verschiedene Schnitte auch und verschiedene Modelle, die diese Technik haben.
Ja, da gibt es ja diverse mittlerweile. Ja. Also, auch verschiedene Farben. Welche Farbe hattest du denn?
Natürlich klassisch schwarz.
Ah, okay.
Alle Farben sind gut, wenn es schwarz ist. Nee, das stimmt so natürlich nicht. Also mittlerweile neige ich auch dazu, bei anderen Gelegenheiten, also bei Nicht-Regenjacken auch gerne mal was für andere Farben zu tragen. Aber in dem Fall habe ich mich da für schwarz schon entschieden, weil ich dachte mir, die wird so dreckig. Dann muss die ja ein bisschen zumindest, also dann sollte sie vielleicht nicht unbedingt weiß sein, weil die gibt es, glaube ich, auch. Und es gibt ja von Gore verschiedene Linien im Sinne von, also C7 für die sehr sportlich geschnittene, C5 für die etwas legerer geschnittene, C3 Freizeitradler. Ich habe da meinem Körperbau angemessen die etwas legerere Variante genommen. Und die war trotzdem noch, ich suche die gerade auf der Seite von Gore, da finde ich sie aber nicht doch. Also sie kostet trotzdem immer noch so auf dem Markt normal bei Gore 300 Euro. Ich habe sie jetzt, bei uns kosteten sie 250, also das war immer noch teuer, aber meine Panik vor dem Regen war einfach groß genug, als dass ich da irgendwie mir das gegönnt habe, so zur Feier des Tages sozusagen.
Und hattest du auch Überschuhe oder sonstige Regenkleidung?
Überschuhe, ich hatte so von uralte, die auch die Geschichte nicht überlebt haben, VD Neopren 4 mm dicke Überschuhe. Da werde ich mich jetzt auch mal auf die Suche nach etwas Neuem begeben müssen. Überschuhe, dann hatte ich eine wasserabperlende Raffa-Hose. Ich hatte zwei Paar Beindinge mit, vielleicht zu den Klamotten ein bisschen was noch. Ich hatte zwei Paar Beine, ich hatte den Satz Klamotten einmal doppelt. Also ich hatte einmal ein Langarmtrikot, einmal ein Kurzarmtrikot und Armlinge, zwei Bips, zwei Armlinge, zwei Socken, also zwei Paar Socken. weiß ich nicht, im Nachhinein würde ich sagen, vieles habe ich oder nicht alles habe ich gebraucht. Das Trikot, die Beinlinge, Armlinge hätte ich mir sparen können. Die Bip habe ich einmal gewechselt zwischendurch. Das fand ich ganz angenehm, mal in eine frische Bip reinzuschlittern. Ja, Socken. Ich hatte wasserdichte Socken von Endura, die hatte ich noch unter den Überschuhen. Ich neige mittlerweile dazu zu sagen, bei solchen Veranstaltungen sind vielleicht wasserfeste Schuhe, trotz der Aussage des berühmten Philosophen Markus C., das Wasser findet immer seinen Weg, vielleicht die bessere Wahl. Aber die wasserdichten Socken haben schon zumindest sehr, sehr lange gehalten. Ja, dann obenrum hatte ich einfach so ein Odlo Winterbase Layer und ein Langarmtrikot, so ein Thermotrikot. Darüber dann noch eine Weste, so eine Insulated Weste von Rafa. Und dann noch die Regenjacke in weiten Teilen der Strecke, wenn es geregnet hat oder wenn es richtig gewindet hat. Noch Fragen zur Bekleidung?
Ja. Ja. War es schön warm von innen? Schön nass von innen?
Nee, es ging. Also ich bin da von innen, also diese Jacke hat zumindest, war so atmungsaktiv, dass wenn es geregnet hat und ich hatte die an, dann ist ziemlich viel nach außen gegangen. Und wenn ich sie nicht an hatte, dann hatte ich ja zumindest immer so, ich hatte nichts Windstoppermäßiges, also ich konnte so gut nach außen rausdampfen. Und das hat für mich funktioniert.
Okay.
Also ich bin nicht so aufgefeuchtet. Ich weiß, was du meinst, ne? Das Einzige, was irgendwann mal durchgefeuchtet war, waren sozusagen meine Füße. Oder also
ja, weil man ja immer drunter dann schön schwitzt und also gerade wenn es draußen auch regnet.
Ja,
das und dann ging, kann nichts mehr nach draußen diffundiert eigentlich. Also,
das ging da einigermaßen. Ich war selber auch überrascht. Manchmal hat man es gemerkt.
Du hast dich nicht genug angestrengt.
Ach, das würde ich jetzt weit von mir weisen. Ich kann dir mal den Kalorienverbrauch gleich von dem einen Tag sagen. Ja, da habe ich selber mit den Ohren geschnackelt. Ja, dann habe ich meinen alten Helm nochmal angezogen, um ihm sozusagen die Ehre zu geben und mich von ihm zu verabschieden mit einer langen Tour. Was noch? Sonst eine Racecap unterm Helm, ansonsten eigentlich nicht viel. Also noch so ein Buff-Tuch oben. Und das hat eigentlich ganz gut performt. Also das Trikot hätte ich mir sparen können, die Armlinge hätte ich mir sparen können. Aber ich hatte noch relativ viele Handschuhsätze dabei. Ein kurzes Paar Handschuhe hätte ich mir auch sparen können. Dann hatte ich von Grip Grab so gestrickte Wasserfeste. Die waren ganz gut für, wenn es so Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad hatte. Und von Asos so Regenhandschuhe mit innen drin noch Merino-Handschuhen. Das hat sich dann aber für mich den Tag über immer sehr unpraktisch, weil du musstest jetzt einen Handschuh ausziehen, dann den anderen, dann den dritten, dann den vierten, wenn du irgendwie ans Telefon wolltest oder irgendwas machen musstest. Und das hat halt genervt irgendwann. Deswegen habe ich die dann nach 2 Tagen auch also einfach in die Kiste getan und habe dann gesagt, komm, gut ist. Ja, genau. Und Schuhe so ganz normale, die ich sonst auch immer trage. Da halte ich die Neopren drüber. Ja, Tag 1 sind wir, ne, also war jetzt relativ unspektakulär, sind dann angekommen. Also am Flugplatz haben die Zelte geteilt, also wir wurden geteilt, weil dann ein...
Nochmal ganz kurz.
Ja, ja, immer, immer.
Ich habe hier auf Strava deinen Track, und sehe, dass ihr erstmal nach Süden gefahren seid, um Darmstadt rum.
Ja,
und kann dann ich wieder Richtung Westen. Wie kommt es dazu? War das die Flugroute von damals?
Genau, das war die Flugroute, weil die Flieger so schwer beladen waren, dass die erstmal, bevor sie über die Zone flogen, erstmal höher aufnehmen wollten. Und deswegen haben die sozusagen, sind die einen Bogen geflogen, um dann die Höhe zu gewinnen.
Ah, okay.
Das war also, ich dachte auch vorher, was soll das, aber das habe ich irgendwo nachgelesen und das ist sozusagen die Begründung dafür.
Hm.
Und ja, dann wurden wir getrennt, also die einen gingen auf den Zeltplatz, die anderen auf den, weil einfach nicht genug Platz für alle an beiden war. Ja, und das war dann noch so launig, ne? Dann hat man abends noch ein bisschen zusammengesessen, hier noch was getrunken. Da war ein Supermarkt direkt nebenan, da hat man dann, habe ich mir irgendwie hier so einen Nudelsalat gekauft, ein paar Würstchen, Brötchen und so, dass man wenigstens ein bisschen was gegessen hat noch normal. Weil tagsüber habe ich mich zumindest an dem Tag nur mit Müsli-Riegeln sonst irgendwie über Wasser gehalten. Und das habe ich auch viel die Zeit gemacht. Und ich bin dazu gekommen, dass ich mit eigentlich nur noch ausschließlich von Müsli-Riegeln ernähren muss. Das geht bei mir irgendwie anscheinend. Zumindest viel. Ja, da irgendwie zusammengesetzt noch und dann aber auch relativ schnell ins Zelt. Zelte war jetzt auch, ne, ich glaube, du hättest mal das gesagt, okay, riesenschwer und alles. Ja, aber ich konnte die ganz gut verpacken. Ich hatte das Zelt vorne unter dem Aerobar, kleiner Wink nach Norwegen. Also Aerobars haben auch eine super Funktion, um Sachen zu transportieren.
Als Ablage hast du ja hochgestapelt, konntest das Kinn ablegen.
Ja.
Warst aber schön windgeschützt. So, wisst ihr, früher hat man dann so diese Plastikschilde vorne dran gehabt, das hast du manchmal gebraucht.
Ja, aber ich hatte Rückenwind, dann hätte das Plastikschild ja noch, also wir hatten weite Teile der Strecke Rückenwind, das war sehr
schön. Segel sozusagen.
Genau. Ja. Vorne hatte ich das Zelt drin und die wärmende Jacke. Also das heißt, wenn ich ankam, hatte ich erst eine Jacke an und Zelt aufgebaut. Das ging, also es war so relativ gut systematisiert, wie ich was in welcher Reihenfolge mache. Und dann auch hinterher natürlich in die andere Richtung. Und ja, dann abends Zelt aufgebaut, mit anderen zusammengesessen, aber dann auch relativ schnell ins Zelt, weil ich hatte, also mein Gedanke war vorher schon, wenn ich das irgendwie schaffen will und durchhalten will, dann brauche ich auf jeden Fall viel Regeneration und Schlaf und das war mir dann wichtig. Ich habe immer abends noch so einen Recovery-Shake dann genommen und viel Flüssigkeit und ja. Nächsten Morgen dann irgendwie auch wieder so um 6 Uhr oder so aufgewesen. Eine Randnotiz, unsere Dame Linda hat ohne Zelt das Ganze gemacht. Die hatte nur so einen Biwaksack. Und hat sich dann...
Oh Gott.
Ja, aber sie hat darüber nie geklagt. Also das war so ihr Ding. Und hat dann so abgespannt darüber so einen Regenponcho, dass sie von oben zumindest gegen den Regen geschützt war. Weil das war, also glaube ich, unsere aller Sorge, der Regen. Und am ersten Morgen haben wir uns dann auch relativ schnell beeilt, alles einzupacken, um noch vor Regenbeginn losfahren zu können. Da fuhren wir dann von, warte mal, wo ist das hier? Irgendwie bei Aschaffenburg sind wir dann kurz hinter Fulda, irgendwie so zwischen Fulda und Bad Hersfeld oder ich weiß gar nicht, wie der Ort da so genau hieß. Guck jetzt gerade mal, Petersberg, Rotenkirchen, Steinbach, da die Gegend. Naja, und im Prinzip wiederholte sich das dann vom Tag davor, ne? Du bist so losgefahren, am Anfang sind wir dann noch ein bisschen zusammengefahren, dann habe ich irgendwann gesagt, Jungs, Mädels, gibt Gas, ich komm auch so gut klar ohne euch. Und dann bin ich so da vor mich hin pedaliert, ne? Du hattest keinen Stress, du hattest keine Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man ja, wenn man so am Sonntag 5-6 Stunden Zeit hat, will man ja auch pünktlich wieder zu Hause sein und. Und da habe ich einfach so immer gemacht. Also ich hatte jetzt, sehe hier, 150 Watt im Schnitt. Das ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Und war dann irgendwie 9 Stunden 50 unterwegs, um dann nach 2.500 Höhenmeter da am Camp wieder anzukommen. Da wurde so langsam dunkel. Das Wetter wurde nicht besser, aber auch nicht mehr so richtig viel schlechter. Aber man guckte jeden Tag irgendwie so mit Sorge auf den nächsten Tag.
Was heißt das denn? Hat es geregnet immer wieder oder?
Ja, immer mal so ein bisschen gefisselt zwischendurch. Aber jetzt nicht so, dass das schlimmer Regen gewesen wäre. Also bis dato, bis zu dem Punkt. Mhm. Also da war das Wetter noch angenehm. Und dann auf der Strecke, was ganz schön war, also erst das weniger Schöne, in Fulda hatte ich so tierisch Bock, irgendwo was essen zu gehen. Also ich hatte so richtig Hunger. Und dann kam ich an einem, in so einer Art Biergarten vorbei, der hieß auch noch Hopfenglück. Und ich so, boah, geil, das ist genau mein Ding. Ich da rein und ich habe später mit Linda und Marcel gesprochen, die haben es auch gesehen und haben sich überlegt, reinzugehen. Und ich da rein, aber da gab es wirklich nur so schwere Fleischplatten und so. Also es wäre nicht so meins gewesen. Jedenfalls nicht unter den Bedingungen. Und dann bin ich weitergefahren. Das tat mir auch in der Seele weh. Und in Fulda auch dann begegnete ich dem Hans vom Fahrradio, der einfach so am Wegesrand stand mit Verpflegung und zu trinken und ein bisschen gequatscht hat. Der stand da am Fuldauer Dom oder Münster oder weiß ich nicht, irgendwas Kirchliches.
Am Tag 2 war es auch schon mal wärmer als am Tag 1, wenn ich das so sehe.
Ja, da kam auch teilweise ein bisschen die Sonne raus. Also da konnte man dann auch mal Weste aufmachen, Trikot ein bisschen aufmachen. Und die Höhenmeter haben einem ja auch so ein bisschen geholfen. Das war dann auch eine Unterkunft. Die war in so einem, das war so ein Grillplatz großer. Und da standen wir auch mit den Zelten sehr. Aber da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, du scheiß Anfänger. Naja, war so ein Platz frei. Und dann dachte ich, ach komm, du kannst das Zelt gut hinstellen.
Warum, ne? War der wohl frei?
Ja. Da meinte der eine so, ich weiß nicht, ob das so klug ist, da am Hang zu zelten, wenn es nachher von oben da runter regnet. Ich so, du machst das öfter, was? Also, aber das war auch wirklich so sehr, 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 also so ein nettes Miteinander. Ne? Also wie immer, wenn eine Gruppe von, also es waren 74 Leute gemeldet wohl. Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht genau, wie viele gestartet sind und wie viele angekommen sind und wie viele von denen, die angekommen sind, auch weitgehend den Original-Track ohne Abkürzung gefahren sind. Es ging mal irgendwie das Gerücht rum, dass knapp über 50 gestartet wären dann. Also dass man so eine Orientierung hat, wie viele sich dann da abends getroffen haben. Und ich war ganz froh, als ich angekommen war, danach kamen immer noch welche. Dann dachte ich mir immer so, okay, du bist nicht der Allerletzte, das ist schon mal ganz gut, dass sich zur Not jemand noch, wenn du heulend am Straßenrand sitzt, irgendwie einfangen kannst. Ja, und dann hat man da auch wieder Zelt aufgebaut. Ich habe noch schnell was gegessen, aber auch wieder kurz vorher im Supermarkt. Da habe ich dann mir das gleiche Menü vom Abend davor nochmal gegönnt. Und
aber bei den Camps sozusagen gab es jetzt nicht irgendwie gemeinsames Lagerfeuer oder doch.
Es gab so ein
gemeinsames Essen, keine Ahnung, Grill oder.
Doch, genau. Es gab ein Grill, wurde hingestellt, ja, also ein Lagerfeuer mit Grill. Und den konnte man dann quasi benutzen.
Okay.
Nur bei mir war es immer so, dass ich wirklich so, als ich ankam, was getrunken habe und dann war ich auch, so blöd es klingt, aber relativ schnell müde schon. Ne? Also du musst dir auch vorstellen, ich habe jetzt an dem Tag, ich weiß nicht, ob hier steht, weil ich bin morgens um 8 Uhr losgefahren, hatte dann verstrichene Zeit 12 Stunden. Also ich war 12 Stunden quasi unterwegs, bis ich da wieder ankam. Naja, dann hast du wieder abends 8, dann fängst du an, dein Zelt aufzubauen, dann hast du 9:30, dann isst du was, dann ist 9. Da war ich dann auch schon wieder platt. Da war ich dann fertig fürs Zelt, um ehrlich zu sein. Da war jetzt nicht noch groß stundenlang am Lagerfeuer sitzen und quatschen. Zumindest nicht für mich.
Also hast du das gar nicht mehr mitgekriegt, als dann später die Gitarre rausgeholt wurde?
Die Gitarre wurde, nein, dann habe ich wahrscheinlich geschlafen. Also die Gitarre habe ich nicht mehr gehört, zum Glück wahrscheinlich. Ja, der nächste Tag, das war dann sozusagen der Tag des Grenzübertritts oder des Eintritts in die Zone. Da sind wir dann an Point Alpha, das ist so ein Punkt, so der Grenz, wo früher die Mauer entlang gelaufen ist. Das war schon, ja, irgendwie so, also ich weiß nicht, ich bin nie in der DDR gewesen. Ich habe die Grenze auch so, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so erlebt habe. Deswegen war das schon irgendwie sehr, sehr bedrückend, fand ich das, oder sehr bewegend ist jetzt, finde ich, nicht das richtige Wort, aber irgendwie, es war schon ein besonderer Moment, fand ich. Und wir haben dann auch noch mehrfach die Grenze, glaube ich, übertreten, ohne dass ich es wusste und gemerkt habe.
Nee, ihr seid ein bisschen so parallel gefahren zur Grenze.
Ja.
So, also, wenn ich das jetzt hier mal so auf der Karte mir angucke.
Genau, also immer mal hier, mal dort. Es war noch teilweise, bist du auf diesen Panzerstraßen gefahren. Es war so, dass es bergab ging und man schieben musste, weil es bergab so steil war. Aber an dem Tag fing es so mit ein bisschen Regen an, ein bisschen feucht. Ich hatte auch noch sehr, sehr gute Beine. Die ersten paar Kilometer waren ein fantastischer Fahrradweg. Und ab diesem Point Alpha ging es dann ins Gelände. Ja, und dann ist man da so gefahren, ne? Und der Tag wurde länger und länger und es wurde regnerischer und dunkel. Und dann ist man diesen, es gibt diesen Hainich-Nationalpark. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal gehört hat. Ich war da sogar schon mal im Urlaub, so ein verlängertes Wochenende, aber ich wusste gar nicht, dass ich da durch war. Und da war es dann so, dass so die ersten Momente kamen, wo man sich dachte, jetzt so eine Schutzhütte, da würdest du dich schon mal auch reinsetzen für ein Stündchen. Weil dann gewitterte es, also man hörte wirklich, Donner hörte ich zumindest schon, Blitz hatte ich nicht gesehen. Und du fuhrst relativ exponiert oben auf so Hügeln rum. Und da hatte ich schon, oh, das ist ein bisschen unangenehm jetzt.
Schlechte Kombination.
Ja.
Und der vor allen Dingen sehe ich hier auch so Steigungen. Ich weiß nicht, ob das alles immer so stimmt, aber 15%, ja. 17%.
Ja, das waren dann so kleine, kurze Stücke, die habe ich dann geschoben. Also das wäre nicht gegangen. Also da war ich auch jenseits von irgendwelchen Skrupeln, du musst jetzt hier überall hochtreten. Da habe ich dann einfach geschoben. Das war nicht machbar. Aber das war jetzt nicht so, dass man kilometerweit geschoben hat, sondern das war einfach so ein kurzes Stück und dann war wieder gut, dann konnte man weiterfahren. Und ich fand das auch gar nicht so schlimm im Sinne von mal eine andere Belastung zu haben bei diesen langen Strecken. Mal die Beine ein bisschen ausschütteln und so, das empfand ich jetzt eigentlich sogar fast als angenehm. Naja, und dann wurde es da oben dann auch wieder schöner und das war so ziemlich abwechslungsreiches Wetter. Also ich weiß nicht, ob man die Temperaturkurve auch irgendwo sehen kann, aber das...
ja, max 33, aber
33?
11.
Da war ich
ja.
Das war mit Sicherheit die Stelle, wo ich dann am Nachmittag, weil ich... Das Problem ist, und da musst du mir mal helfen, Markus, also ich habe auch mich mit einer Dame auf der Strecke unterhalten, ich habe einfach auch zwischendurch, war mein ursprünglicher Plan, immer morgens zu einem Bäcker zu fahren und dort, also im ersten Dorf, Bäcker anfahren und erstmal ein Frühstück, erstmal 5 Teilchen und 3 Croissants. Aber es gab teilweise in diesen ganzen Dörfern, gab es gar keine Bäcker mehr und das fand ich wirklich, das war so eine der bleibendsten Erinnerungen, dass es nicht in jedem Ort irgendwie einen Bäcker gibt. Also das kenne ich so einfach irgendwie nicht. Und es lohnt sich aber wahrscheinlich auch nicht, dann einen Bäckersbetrieb für einen Ort zu haben, weil so wenig Menschen. Also
ich muss sagen, gerade im Osten, aber gut, ich kann jetzt nicht für Thüringen reden, aber wenn ich bei uns in Sachsen so gucke, da ist es, also wenn es noch was auf den Dörfern gibt, dann ist es ein Bäcker und ein Fleischer.
Ja, nee, das war da so, also ich bin an dem Tag, bin ich losgefahren und ich habe bis 17 Uhr nur Müsli-Riegel gegessen. Weil ich nirgends.
Ich sehe auch, deine 33 Grad hattest du in Bad Langensalza.
Da war ich in der Pizzeria.
Da bist du auch vom Weg abgekommen und.
Nö, ja. Ich bin auf dem Check geblieben und auf dem Check war die Pizzeria, das weiß ich noch genau.
Nein, das ist so. Da machst du so einen Abstecher in die Stadt und dann wieder zurück auf die Strecke.
Ja, da habe ich mich einmal verfahren, das stimmt, das war aber nach der Pizzeria.
Okay, warte mal, jetzt kann
ich. Also direkt danach hatte ich Probleme, den Track wieder auf den Track draufzukommen. Aber eigentlich müsste der Track genau in der Pizzeria.
Ja, gut, ich sehe, das ist ja dann so eine Kreuzung
in der
Pizzeria. An der Rathenaustraße, Ecke.
Ja, kann ich nur empfehlen. Nehmt aber die M. Die L ist zu groß, auch wenn du richtig Hunger hast, wie ich ihn hatte.
Aber du hast auch gegessen.
Nee, habe ich nicht geschafft. Das tat sowohl der Bedienung, die sehr freundlich war, und mir als auch beiden leid. Die wollte mir das noch einpacken. Aber ich dachte, nee, komm, bitte nicht. Puh.
Komm, den Karton, den hättest du doch perfekt auf deinen Auflieger von da gekriegt.
Nee, da war ja schon, das ist so eine andere Geschichte, die mir an dem Tag passiert ist. Ich hatte auch viel mehr Höhenmeter am Ende. Ich hatte einmal zwischendurch, ist mir in der Abfahrt, bin ich in so ein Schlagloch gekommen und dann ist mir der Lenker auf einmal nach vorne weggerutscht, also so nach unten.
Nur der Auflieger oder?
Nee, der komplette Lenker. Okay. Da war wahrscheinlich irgendeine Vorbauschraube, hatte sich gelöst und dann habe ich angehalten, habe das Ganze wieder gefixt, ne? Also erstmal Taschen abgebaut, Vorbauschrauben ab, Lenker wieder gerade, Taschen wieder dran gemacht, wieder losgefahren. unten am Berg festgestellt, das Schloss oben liegen lassen mit dem Wohnung, mit dem Autoschlüssel und Hausschlüssel, wieder hochgefahren, wieder runter. Aber ganz ehrlich, das hat mich alles so völlig kalt gelassen. Also ich habe mich da noch nicht mal geärgert. Ich dachte mir, ja, ist halt jetzt so, mach's halt, ne?
Ja. Ja. Was du nicht im Kopf hast, musst du hinten Bein haben.
Ja, ja, oder, aber ich konnte jetzt auch mit niemandem schimpfen oder lamentieren, hätte ja auch nichts gebracht. Also, weiter geht's. Habe auch zwischendurch mal ein kurzes Video, weil mein Neffe Geburtstag hatte, ihm geschickt. Das ist auch nicht durchgegangen, erst am nächsten Tag, auch egal. Also es war alles so, okay, ist jetzt so.
Es lief einfach.
Ja, aber nee, du hast einfach damit gearbeitet, was du hattest, ne? Also okay, ist halt so. Ja, wie gesagt, in Bad Langensalza bin ich dann in die Pizzeria. Da war ich noch ganz guten Mutes. Was ich mir noch festgestellt habe, ich weiß nicht, da müsst ihr mich mal hier ein bisschen bestätigen oder sagen, das ist nur bei dir so. Also ich bin relativ konstant dann immer so schön gefahren und bin dann in diese Pizzeria rein, habe mich da einfach so eine halbe Stunde bin ich da zur Ruhe gekommen, habe gegessen, ein großes alkoholfreies Bier und eine große Cola mir reingekippt und bin dann losgefahren und ich habe unfassbar gefroren. Habt ihr das auch nach so einer etwas längeren Pause dann, dass man erstmal wieder so, also dass der Körper so runterkühlt, dass man erstmal wieder so richtig auf Betriebstemperatur kommen muss und dafür bestimmt eine Viertelstunde braucht?
Das ist ja die Frage, wie nass du warst.
Nö, nicht wirklich. Also ich, da hat es jetzt, da war ich nicht mehr von irgendwie Regen nass oder so. Da bin ich schon längere Zeit durch die Trockenes und Sonne gefahren.
Also ich muss sagen, die Temperaturkurve hier ist ja wirklich, Entschuldigung Christian, aber die ist ja von 12 Grad auf 33 hochgeschnellt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Das kann sein, dass du das nicht siehst, weil du kein Pro-Account hast.
Ah ja, das ist dann der Fall, ja.
In Strava drin bist, hast du ja links Übersicht und dann steht da Analyse, wo du die einzelnen Graphen kriegst für Geschwindigkeit, ja, okay. Geschätzte Leistung, Herzfrequenz.
Ja, doch, da ist es ja. Da ist es ja. Ja, okay, dann ist die Temperatur da wirklich, aber ne, vorher, also ich habe dann bei 14 Grad oder so, da habe ich ziemlich gefroren dann auf einmal.
Und du, nur so nochmal kurz zu Strava, du kannst halt dann auch einfach so ein, du sitzt so gerade am Rechner und guckst du das an, dann kannst du ja quasi auch einfach so einen Ausschnitt markieren.
Ah, okay.
Und reinzoomen quasi in den Graphen. Und dann zoomt auch der GPS-Track quasi auf diese Strecke. Das ist schon ganz cool. Kann man genau sehen, wo du
Pizza gegessen hast. Das habe ich bisher nur bei Komoot immer gemacht, um sowas mal rauszufinden. Weil dann sieht man auch, dass sich danach bei Kilometer 160 die Dramen anfingen abzuspielen. Weil da, also nach der Bad Langensalza war ich auch, ne, habe ich ein bisschen gefroren, fand ich ein bisschen blöd, aber dann ging es auch wieder. Naja, und dann kam dann halt irgendwann wieder der Regen und das, was jetzt man so in der Nachberichterstattung, also wenn man so den, wie sagt man, den Hashtag CBG22 mal so ein bisschen betrachtet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ort hieß, aber die Hölle von Frönstedt oder so, wurde sie gerne auch genannt, weil da wurde es dann halt ein bisschen unschön, muss man mal so sagen. Also die Bedingungen wurden einfach immer zusehends schlechter, also es begann zu regnen. Der Rückenwind, den man ja gerne genommen hat, wurde zusehends zu einem stürmerischen Wind. Es wurde dunkel und ja, dann war auch nichts mehr mit Fahren, weil dieser Weg war einfach nur noch so ein Lehmschlamm. Und du konntest nicht mehr fahren vernünftig und Schieben ging irgendwann auch nicht mehr. Weil sich der Lehmschlamm irgendwie so in den Reifen so festgesetzt hat, dass es am Rad quasi hing. Naja, und dann hast du halt irgendwie mit den Händen so den Lehm abgemacht, wieder 100 Meter geschoben, wieder Lehm abgemacht, wieder geschoben und so ging das dann eigentlich. Ich habe jetzt geguckt, bei Komoot konnte ich es herausfinden, dass ich für 5 Kilometer irgendwie anderthalb Stunden, eineinhalb Stunde so 1,20 ungefähr gebraucht habe.
Da hast du nur geschoben, oder?
Nee, zwischendurch auch eine Raucherpause gemacht. Nee, also nur geschoben. Geschoben und zwischendurch einmal ganz kurz getragen, aber 23 Kilo Rad tragen war auch echt eine dumme Idee. Also das ging nicht. Aber fahren war da nichts. Also gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts. Und du saßt auch, es war so dunkel, dass du wirklich nur den Schein, ich hatte vorne am Rad eine kleine Sigma Aura, um auf die Straße zu gucken und oben am Kopf eine Lupine. Das hat wunderbar funktioniert für mich. Und ja, du hast halt nur irgendwie den Lichtkegel gesehen. Ich wusste auch nicht, wie weit ist das Stück noch? Und also, ne, macht es jetzt Sinn, weiterzugehen oder wieder zurückzugehen? Man wusste nicht, ab wo ist der Punkt, ab dem es Sinn macht, weiterzugehen und wo macht es noch Sinn, zurückzulaufen? Ja, und dann, ich dachte aber auch damals so, ne, einfach weitermachen, weitermachen und weitermachen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Also.
Und du hast doch, du warst dann alleine unterwegs?
Ja. War mir aber in dem Moment auch ganz recht, um ehrlich zu sein, weil ich dachte mir immer, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wenn du jetzt jemanden hier hättest. Entweder der würde dich jetzt mitziehen, im positiven Sinne, oder der würde dich runterziehen, im negativen Sinne. Und dann war mir so ein bisschen lieber, okay, sei jetzt lieber alleine und dann weißt du, was du hast. Nämlich nur dich selber, du Idioten. Weil ich empfand die Situation jetzt nicht für mich als so gefährlich, dass jetzt hier irgendwie eine ernsthafte Gefahr gewesen wäre. Dann hätte ich einfach, ich hatte ein Telefon noch mit, also ich hatte eine relativ große, Timmer, wir haben uns da noch 20.000 Milliamperestunden, kann das sein?
Mhm,
ja. So einen Akku dabei und dann nochmal eine etwas kleinere Powerbank. Also ich hatte jetzt Strom genug dabei. Ich war jetzt nicht, also ich wäre nie verloren gewesen. Und ich hatte auch immer, vielleicht ist das ein Vorteil gegenüber den anderen Startern gewesen. Im schlimmsten Extremfall hatte ich ja immer die Telefonnummer unserer Fotografen. Das heißt, ich hatte immer noch so einen Notfallanker, den andere vielleicht nicht hatten oder nicht so einen einfachen Notfallanker. Aber ich dachte mir auch immer, ja, irgendwie wird das jetzt hier schon gehen. Also das kann ja jetzt nicht, kann ich hier irgendwie, ne? Also ich hatte dann nie zu dem Zeitpunkt den Gedanken, dass ich aufhöre oder dass das jetzt Schluss ist, wenn ich jetzt irgendwie ein technischer Defekt am Rad gewesen wäre. Ja, also das, aber da dachte ich auch, das Teil ist ja so ein, das geht ja nicht kaputt.
Ja, da hattest du auch keine größeren Probleme mit dem Rad.
Naja, ich konnte es nicht fahren, ne? Aber.
Nee, ich meine jetzt so, nee. Insgesamt hat alles performt.
Also das mit dem Lenker eben war das größte Problem, was ich mit dem Rad hatte. Ne? Klar hat hinter der Antrieb geknirscht, als wie meine Oma in der Hüfte, aber also ansonsten, ich habe es auch, muss ich gestehen, noch nicht hundertprozentig sauber gemacht und sauber bekommen. Ich habe mich erstmal um die Taschen gekümmert, weil ich die wieder abgeben musste. Aber ich mache das jetzt am nächsten Wochenende und da mache ich mir aber auch keine Sorgen, dass das hinterher in einem, da wird jetzt mit Sicherheit die eine andere Spur von der einen oder anderen Tasche sein. Aber das ist ja jetzt nicht mein Sonntags, ich fahre zur Eisdiele Rennrad, sondern dafür ist es ja auch gemacht, für das, was es da gemacht hat.
Also. Ja. Naja, das und Lehm ist ja eigentlich auch, das bauen Leute Häuser, das klebt.
Ja, genau. Ja, genau. Das hat halt geklebt, die Sau. Und es haben auch, ne, das weiß ich jetzt allerdings nur aus zweiter Hand, weil ich selber nicht dabei war, es haben wohl 4 Personen längere Zeit in diesem Feld gesessen und sind nie weder vor noch zurückgekommen. Wussten, das war so immer das, und da habe ich auch hinterher gedacht, ne, wie gut, dass du jetzt nicht bei diesen 4 gewesen wärst, weil vielleicht hätte dich das in der Situation runtergezogen. Oder du hättest die jetzt alle dazu bewogen, noch weiterzumachen, das kann ja auch sein. Die haben dann wirklich diese, nach mehreren Stunden die Nummer bei den Fotografen gemacht und sind da rausgeholt worden, weil für die ging nichts mehr. Also das war auch, nach mir sind die da durchgegangen und aber alles gut gewesen dann und auch am Checkpoint angekommen und am nächsten Tag auch wieder auf die Räder gekommen, die dann abgeholt wurden. Ja, und dann bin ich dann weiter und irgendwann konnte ich wieder fahren und dann habe ich das Rad erstmal so ein bisschen, also die Kette ist runtergeflogen mehrfach und dann habe ich das aber alles so ein bisschen sauberer gemacht und dann ging es auch wieder. Ne? Dann war es führte aber allerdings dazu, muss man ehrlich sagen, dass ich an dem Tag irgendwie ein bisschen länger unterwegs war. Also ich habe jetzt mal hier geguckt, ne? Also ich finde immer der Unterschied zwischen verstrichene Zeit und gefahrene Zeit, das finde ich immer so ein gutes Kriterium, wie der Tag wohl war. Und das waren dann, wo steht das denn hier? Genau, verstrichene Zeit 16 Stunden 52 und gefahrene 13 Stunden 6. Also ich war 13 Stunden unterwegs für 183 Kilometer mit 3200 Höhenmeter.
Das ist aber auch eine Hausnummer, das muss man auch mal, also ja. Das sind jetzt nicht 180 Rennradkilometer, nee. Die man auf schönem Asphalt dahin rollert und das sind 180 schon eine Hausnummer mit 3000 Höhenmeter, sondern du bist
Schnitt von 14 km/h gefahren.
Ja.
Da lachten manche Marathonläufer drüber. Ja, und
aber
8600 verbrannte Kalorien. Also so groß kann keine Pizza sein, dass ich die reinkriege, um das wieder auszugleichen.
Ja. Aber als du da im Feld saßt und nicht mehr weiterkamst, oder als die Situation so entstand, kannst du dich noch erinnern, wie es dir ging? Also warst du eher in so einem Tunnelmodus und hast gesagt, okay, ich muss da jetzt irgendwie durch und ich muss da jetzt weiter und ich muss jetzt hier einfach... Ja. Weiter? Oder also ich kenne das selber auch jetzt nicht in Bezug auf Radfahren, aber also wo man auch so, sag ich mal, ich will nicht sagen, Panik verfällt, aber so denkt, okay, scheiße, also jetzt irgendwie, jetzt ja, also doch eher jetzt nicht so eine fokussierte Haltung bekommt, sondern eher leichte Panik kriegt und denkt, was mache ich jetzt? Wird unsicher, keine Ahnung, sowas.
Nee, also Panik hatte ich überhaupt nicht. Also in keinem Moment. Ich kann auch nicht erklären, warum nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, also dass da, also für jeden, der in der Situation vielleicht Panik kriegen würde, hätte ich Verständnis. Aber nö, ich dachte irgendwie so, das ist jetzt hier so, da müssen wir jetzt irgendwie durch, das kann ja nicht ewig so bleiben. Das Ding, ein paar Sachen, also es wäre für mich von Vorteil gewesen, wenn ich irgendwo Lichter gesehen hätte. Du hast doch nichts gesehen an Licht, so ein Dorf da hinten oder so, da war auch nichts, da war gar nichts. Dann hättest du so einen Fixpunkt gehabt und hättest gesagt, okay, ich gehe jetzt bis dahin und dann gucke ich mal, wie der Track aussieht und dann entscheide ich da, beurteile ich die Situation neu. Ne? Das war aber auch, das war leider nicht so. Also ich habe da nicht kein Dorf gesehen und wenn, dann war es dunkel. Wäre ich zum Beispiel auch irgendwie nach dieser Phase da, also nach diesem Schlamm, ich weiß jetzt gar nicht, das müssen noch so 20 bis 25 Kilometer dann bis ins Ziel gewesen sein, die ich noch gefahren bin. Also bei der Geschwindigkeit, die ich da an den Tag gelegt habe, etwa 2 Stunden. Wäre da irgendwo ein Hotel gewesen, dann hätte ich, und die hätten da vielleicht noch so einen Kercher gehabt, dann wäre ich sofort da eingekehrt. Das wäre auch nicht gegen die Spielregeln gewesen. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, dann hätte ich das gemacht. Aber es war ja auch nichts offen. Also find mal irgendwo da in der Mitte von irgendwo dann ein Hotel nachts um die Zeit. Du brauchst ja gar nicht anfangen zu suchen.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich das also irgendwie dann durchgezogen, bin im Ziel angekommen. Sehr zur Freude meiner Fotografenkollegen. Der eine war gerade mit dem Auto unterwegs, irgendjemand einsammeln. Und der andere freute sich, mich zu sehen. Ja, und dann ging es ans Zelt aufbauen und das ging nicht mehr, weil es stürmte so, dass das nicht dran zu denken war, ein Zelt aufzubauen. Und erschwerend kam hinzu, dass ich die Heringe nicht mehr gefunden habe. Also ich stand in so einem Sturm im Regen mit meiner schönen Stirnlampe und es stürmte und ich dachte, ich wollte die Stange da durchschieben und das ging schon nicht. Und dann fand ich die Heringe auch nicht und dann dachte ich, fuck, scheiße hier. Da war ich aber auch nicht in Panik, da war ich einfach nur so im Hassmodus. Da habe ich dann schon den Fotografen gefragt, meint ihr, bei euch ist noch ein Zimmer frei? Weil die hat ein Hotelzimmer. Und der so, Rezeption war nur bis 9. Dann habe ich noch kurz überlegt, ob ich mich bei ihm irgendwie, ob ich betteln soll, dass sie mich ins Auto hinten reinlegen, in den Transporter. Aber dann hatte ich doch irgendwie so, also solange es irgendeine andere Möglichkeit gab, wollte ich nie auf diesen Notnagel sozusagen zurückgreifen. Und ich dachte mir immer so, du hast dich jetzt hier irgendwie committed und jetzt machst du das genauso wie alle anderen auch, du ziehst das durch. Und dann gab es in diesem Flughafengebäude, das war auch wieder so ein Segelflugplatz, gab es oben so Räumlichkeiten. Und dann da meinte einer von denen, die da abends, es wurde für uns gekocht an dem Abend, also es gab noch warmes Essen, was ich allerdings nicht runtergekriegen konnte. Ich habe mir 2 Limonaden getrunken und dann war es das. Es gab warmes Essen und die gehörten irgendwie zu diesem Flugplatz, glaube ich. Die meinten, ja, oben sind auch so Räumlichkeiten, dann leg dich da irgendwo hin. Ich so, ja geil. Also zumindest ein Dach über dem Kopf und legst dich irgendwo hin. Hätte mir auch klar sein sollen, dass ich nicht der Erste und Einzige bin, der da irgendwie liegt. Das heißt, ich bin so eine Treppe hochgegangen und dann war ich in so einem Flur und dann sah ich da schon Kollegin Linda an der Seite liegen und hinten rechts in der Ecke 2 und dann um die Ecke nochmal 2 und Besprechungszimmertür auf, oh Entschuldigung, und nochmal 5 und dann hinten so, ach, in der Dusche liegt ja keiner, Tür auf, ach Entschuldigung, Störung. Also es war eigentlich alles schon voll und ich habe mich da nur noch im Flur an der Treppe irgendwie so halb im Zug hingelegt, aber es war mir dann auch egal. Isomatte aufgepumpt, Schlafsack und rein.
Ja, vor allen Dingen, alles hat bestimmt auch gerochen, oder? Am dritten Tag.
Ich kann ja nur, also meine Sinnesorgane sind ja grundsätzlich eher schlecht. Und riechen kann ich besonders schlecht. Also deswegen, das war ein Segen in der Zeit wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja. Aber nochmal kurz, als du im Feld warst, hast du, ich hatte ja dieses Tracking, man konnte ja eigentlich schauen, wer wann wo ist. So ein Live-Tracking.
Ja, das war mir zu mühsam.
Hast du nicht nachgeguckt, ja, okay, kommt da jetzt hinter mir jemand und man kann sich irgendwie da zusammentun oder
was? Also ich glaube, ich habe einmal so ein Licht kurz gesehen hinter mir, aber ich hatte wirklich immer den Gedanken, mach das lieber jetzt alleine, dann kannst du dich, dann zieh dich keiner runter, zieh dich keiner hoch. Ne, ich hatte schon so irgendwie das Gefühl, mach das jetzt einfach, mach dein Tempo, mach dein Ding. Ich glaube, das hätte mir weder geholfen, noch hätte es mich behindert, wenn da jetzt jemand gekommen wäre. Aber ich war schon ganz froh da so irgendwie. Das in Ruhe machen zu können. Also ich weiß nicht. Ob, und auf dem Tracking jetzt zu gucken, okay, wo sind die anderen und so. Es war dunkel, es stürmte, es hat Regen, ich war meine einzige Sorge, so blöd das klingt. In dem Moment, ne? Ich wusste, der Marcel war so schnell, da dachte ich mir, der ist bestimmt hier im Hellen durch und der hat das gekriegt. Und die Linda ist einfach so zäh, die war auch vor mir, die werden das schon irgendwie schon geschafft haben. Wenn ich jetzt hier. Die
haben sich quasi eine Lehmhütte gebaut.
Das hätte man bestimmt machen können. Nee, aber ich dachte mir immer, die sind vor mir hier durch und das wird mit der Zeit nur schlimmer, also hatten die bessere Bedingungen, also können die das geschafft haben. Das war so ein bisschen meine Denke dabei. Ja, und dann am nächsten Morgen wieder aufgewacht. Da gab es dann ein Frühstück und das war schon, das war Gold wert. Also das war, hat mich wirklich sehr, sehr weit nach vorne gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie 5 Brötchen gegessen, aber das war an dem Morgen nötig. Und da bekam mir dann leider am Tag vorher ist es auch noch passiert, dass ein Fahrer gestürzt war, irgendwie Handgelenk verstaucht oder so. Den habe ich noch zum Arzt, ne, also haben wir so geguckt, okay, da kann noch jemand vorbei, hier, da kannst du hin und so, also genau, am Tag davor auch noch so, das klingt jetzt alles so dramatisch, aber es gab halt auch einen Haufen lustiger Erlebnisse. Bin ich da so in Hessen irgendwo lang und dann stand da so ein Mann, so typisch hier 60 Jahre, immer noch das Vereinstrikot von vor 20 Jahren, uraltes Rad. Und ich hörte den, ich habe auch zwischendurch mal ab und zu Podcast und Hörbuch gehört, um mich abzulenken. Und der stand da und dann dachte, wollte ich ihm helfen. Ich so gefragt, alles okay? Und dann mich weitergerollt so ein bisschen, dann hörte ich von hinten nur schreien, zeig ich an! Und ich so, huiuiuiui. Da war ich dann angehalten, ich so, mich umgedreht, ich so, Entschuldigung, Sie, wie bitte? Na, ich mache hier Bilder von dem Bauschutt, den zeige ich an, der das gemacht hat. Und ich so, ja, alles klar, gut, ich bin nur froh, dass ich nicht hier das Opfer bin. Und ja, genau, und am nächsten Morgen habe ich dann leider die Nachricht gehört, dass die Linda gestürzt war am Tag davor. Die ist wohl von einer Windwehe, also wie sagt man, Windböe. Einfach umgepustet worden. Wie gesagt, relativ, also nicht klein, aber nur so eher zierlich und das wunderte mich auch gar nicht und ist dann auf den Kopf gefallen.
Hi.
Ist die Etappe noch zu Ende gefahren, ist auch vor mir, noch eine Stunde vor mir ins Ziel gekommen, aber hat sich dann wohl eine Gehirnerschütterung geholt und am nächsten Tag drehte sich noch alles im Kopf und so und das war dann die einzigst vernünftige Entscheidung, unter den Umständen nicht weiterzufahren. Also das ist absolut nachvollziehbar und richtig so. Ja, die anderen, die Leute, die da nachts im Feld da irgendwo aufgesammelt wurden, die sind dann auch teilweise mit dem Zug am nächsten Tag, haben die abgekürzt, weil denen auch viel Zeit fehlte. Die mussten dann die Räder erstmal wieder rausholen. Und ich bin dann einfach mal wieder losgefahren. Die Linda hatte abends noch an der Tankstelle gehalten und ihr Rad sauber gemacht. Das hätte ich auch mal besser. Aber ich habe dann gedacht, komm, das schafft das jetzt auch noch irgendwie. Und ja, an dem Tag wusste ich nur, dass die schlimmen Höhenmeter kommen am Anfang. Das kam mir dann auch gelegen.
Der wievielte Tag war das?
Das war jetzt Tag 4.
Okay.
Und das war dann auch von der Streckenlänge her der längste. 191 Kilometer sind wir da gefahren, mit allerdings dann nur 1300 Höhenmeter. Und dadurch, dass vieles am Anfang kam, ging es auch nach hinten raus. Also auch da war ich wieder erst, ich bin deutlich später gestartet, weil ich einfach morgens das Frühstück dann nochmal in Ruhe genossen habe. Und bin dann auch erst um circa 23 Uhr wieder am Zeltplatz angekommen.
Du bist da, hast du die Runde gemacht, hast geguckt, wer alles das auf seinem Teller liegen lassen hat.
Nee, da waren noch ein paar Leute, die später gestartet sind als ich, beziehungsweise die ihre Räder ja erstmal rausholen mussten. Ne? Die mussten ja noch planen, wie kommen wir an die Räder. Nee, also es war mehr als genug Essen da. Also da hätten wir noch ein paar Leute im Windsatt bekommen. Nee, ich bin um 8 losgefahren und war dann um circa 11 Uhr am Camp wieder. Und das war auch wirklich alles immer so, ja, ich fahre jetzt hier und ich fahre jetzt hier und irgendwie wird das schon klappen. Dann musste ich am Ende nochmal über diesen Zelt, also das war auch der eine Abend, wo ich mir gedacht habe, wenn du den Typen in die Finger kriegst, der das hier gescoutet hat, dem ziehst du das Fell über die Ohren, weil an einer Stelle wusste ich wirklich nicht, es gab 5 Wege und jeden bin ich reingefahren und ich sehe es immer ist falsch. Und das war dann auch so um 9:30, 10 Uhr abends vielleicht so irgendwie. Und
war das schon am Ziel, oder?
Nee, das war so, das muss so 20 Kilometer vom Ziel ungefähr gewesen sein.
Okay.
Und dann.
Also so bei Dessau.
Bitte? Nee, das war deutlich nach Dessau. In Dessau habe ich mich auch mal verfranst, das stimmt.
Ja, vor Dessau hast du dich auch verfranst.
Da ging es, da habe ich auch.
Da hast du auch, ja, genau, am Golfpark.
Dessau. Ja, genau. Aber da, wo ich mich verfranst habe, das war auch, also das wird man auf der Karte wahrscheinlich kaum sehen. Weil.
Ja, man sieht hier immer mal so ein paar Stänger, doch.
Ja, aber da habe ich mich immer nur 5 Meter oder so verfahren, weil da wusste ich nicht mehr, wo es lang
geht. Genau, rein raus.
Aber das war nicht bei Dessau, oder? Wo war das
denn? Ja, doch, so. Also hier in Dessau auch, hast du auch so ein
paar. Ja, nee, da bin ich ja mehrere hundert Meter in die falsche Richtung gefahren und so weiter. Das, was ja, ich hast meine.
Auch so ganz viel. Achso, warte mal, ich guck mal hier weiter.
Das war deutlich später, auch von der Zeit her.
Dann musstest du ja hier über die Elbe.
Genau, das war noch schön, das war noch viel, viel später. Bei der Elbe hatte ich so ein bisschen Heimatgefühl, weil das fühlte sich ein bisschen so von der Größe und so an wie am Rhein. Es könnte dieses Lehnsdorf gewesen sein bei irgendwas Kilometer 172 oder so. Da wusste ich nicht mehr weiter. Und da habe ich es dann wirklich ganz stumpf gemacht. Da wusste ich, okay, du musst bei dem und dem Ort ist der Zeltplatz. Dann fahr doch jetzt erstmal in diese Richtung. Das war Richtung Bad Belzig. Dann bin ich über die Landstraße Richtung Bad Belzig und dann habe ich kurz vor Bad Belzig den Flugplatz gegoogelt und bin dann einfach via Google Maps dahin gefahren. Da war es dann aber auch von der, ne, da war ich irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden im Sattel. Da war ich irgendwie was bei Stunde 15, nee, 14 ungefähr.
Na, hier in Lehnsdorf hast du so mal ein bisschen.
Ja, genau, das war das. Und da dachte ich noch, ey, wenn du den Typen in die Finger kriegst, der das gescoutet hat, dem muss man ein paar Takte sagen.
Rein, raus, vor.
Ein Schub, den Typ, der die Strecke gescoutet hat, habe ich am Sonntagnachmittag in Berlin kennengelernt. Und es war so ein netter Kerl, dass ich nichts gesagt habe. Wenn er das jetzt hört, das war einfach nur in der Situation, dass ich, ich habe ihm alles Gute, alles war super gesagt. Habe ihm gesagt,
eine gute Strecke.
Habe ihm gesagt, einmal hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, das kann aber auch an meiner Übermüdung gelegen haben. Ja, und dann bin ich da einmal über den Zeltplatz gegondelt noch, über den Segelflugplatz. Also da gibt es ja so eine Landebahn, die ist meistens einfach nur Wiese. Und nochmal so durch eine dicke, feuchte Wiese fahren, hat dann auch nochmal Laune gemacht. Und angekommen, dann waren da auch noch die zwei Fotografen. Der Marcel hat auf mich gewartet und noch zwei andere. Und ich hatte immer noch gute Laune. Das war das Erschreckende dabei. Also ein Erlebnis noch, Nacht Nummer zwei. Ich hatte hinten in den drei Trikottaschen immer so Getränkepulver, so isotonisches Getränkepulver. Und dann wache ich auf morgens und irgendwie scheine ich dieses Getränkepulver im kompletten Zelt verteilt zu haben. Ich sah aus wie auf einer Helmut Berger Koksparty und alles roch nach Schokolade. Also
ja, es hat geregnet, war nass und es hat überall geschäumt.
Nee, trocken war das Zelt, aber es war überall weißes Pulver in diesem Zelt. Also sollte man darauf achten, solche Sachen besser zu verstauen. Naja, und da ist auch ein so sehr, sehr schönes Foto entstanden. Das war bei Instagram bei Bike Components. Da sind übrigens sehr, sehr viele Bilder, wo ich dann nachts da angekommen bin. Und dann habe ich gesagt, gib mir nur irgendwas zu trinken, ohne Alkohol, was sprudelt. Und stand dann da mit so einer Stirnlampe. Und dann haben die mich mit, ich glaube, mit Pepsi abgefüllt. Wo ich auch dachte, wie klug ist es jetzt nachts, kurz zum Schlafen gehen, auch sich noch einen Liter Pepsi reinzuziehen. Aber
ich habe gehört und gesehen, dass auch Reinhold Messner dabei war.
Ja, ich wurde noch verwechselt mit Jonas Deichmann aufgrund meines Äußeren. Ja, das möchte ich mal betonen. Nicht Reinhold Messner. Ja, der Bart ist mittlerweile auch ab. Ich habe auch zwischendurch ernsthaft überlegt, ob ich irgendwie in Dessau oder so mal zum Friseur gehen soll, um mir die Haare ganz kurz schneiden zu lassen, weil die haben mich auch genervt zwischendurch.
Du, im Osten gibt es immer nur einen Schnitt.
Halt, ja, weiß ich. 3 mm und fertig, ne?
Genau.
Ja. Oh Gott. Hey, der Markus darf es sagen. Der Markus darf es sagen. Ich nicht. Ich hätte das nicht gesagt. Aber der Markus darf das. Ja, und dann da auch wieder Zelt. Das Gute ist auch, wenn du, Pro-Tipp, wenn ihr bei solchen Veranstaltungen mitfahrt, eine der wichtigsten Sachen ist nicht als Erster am Zeltplatz anzukommen, sondern immer als Letzter. Weil wenn ihr als Letzter am Zeltplatz ankommt, dann könnt ihr gucken, ah, da hinten rechts sind die Schnarcher. Ich baue vorne links auf.
Ich habe gerade noch ein Buch gelesen von jemandem, der ist Edinburgh, London gefahren, ja. vor 5 Jahren. Und
der hat so ein paar
Erfahrungen geschildert. Ja, der ist dann oft zu den Kontrollen gekommen als Letzter und da gab es dann aber nichts mehr. Ne? Oder er hat keinen Schlafplatz mehr gefunden und dann hatte er da nur noch einen Schlafplatz in so einem Schlafsaal, wo es total eng war. Dann hat er sich da in dem irgend so ein Typ gelegt, der schon am Pennen war und dann nachts irgendwann ist er wach geworden, weil da hätte so ein ganz komischer Geruch gelegen, ne? Irgendwie so nach Fisch, das hat total gestunken. Und dann macht er die Augen auf und dann der Typ, ja, der hat wohl eine Fischsuppe gegessen, ja, und Mund weit auf und ihn da so mit 5 cm angehaucht.
Nee, das, also ja. Deswegen habe ich ja mein Zelt gehabt. Also das fand ich, das hat auch mit dem Zelten, also ich bin ja nicht so der allergrößte Zelter, aber das hat wunderbar funktioniert. Also da war ich hinterher echt, weil du hast dich ja auch nicht mehr groß beschäftigt damit, ne? Du hast ja nur noch angekommen, Sachen reingeschmissen, Isomatte auf, Schlafsack rein, kurz Zähne geputzt, was getrunken, vielleicht noch eine Kleinigkeit gegessen und dann reingelegt und pennen. Mehr war da ja nicht. Ne? Also das. Da war dann auch egal, ob das Zelt jetzt groß oder klein ist. Das Wichtigste war für mich nur schnell aufbauen, schnell abbauen können und dafür war das schon super.
Und es ging auch gut, das halbwegs trocken zusammenzulegen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal im richtig starken Regen oder im Regen überhaupt gestartet bin und das Zelt im Regen aufgebaut. Also gestartet bin, also im Sinne, dass ich die nassen Sachen in die Taschen packen musste. Oder dass ich im Regen morgens oder angekommen bin. Da hatten wir einfach immer Glück. Also das Wetter war am Ende des Tages nicht so schlimm, wie es vorhergesagt wurde. Das war echt unser großes Glück.
ich finde es auch gar nicht so schlimm, das im Regen aufzubauen. Weil da kann man sich ein bisschen beeilen und dann schmeißt man es rein und ist gut.
Ja.
Aber so ein nasses Zelt zusammenbauen, zusammen
habe ich keine Erfahrung bisher, zum Glück. Möchte ich auch nicht machen.
Dann packst du nämlich dann am Abend das nasse Zelt richtig durchweicht auseinander, also da auf und das ist so richtig eklig. Also,
deswegen hat mir mal jemand gesagt, der mit dem wir damals die Tour gemacht haben, auch für Bike Components, der Janis, der auch wirklich sehr lange Touren mit Zelt gemacht hat, also einmal durch, der wollte eigentlich ursprünglich 2020 durch Südamerika einmal fahren. Und der hat es dann immer so gemacht, wenn es irgendwie mal geregnet hat und er ein nasses Zelt eingepackt hat, wenn sich zwischendurch abzeichnete, dass es 2-3 Sonnenstunden gab, hat er angehalten, hat das Zelt zum Trocknen rausgelegt, hat eine Pause gemacht und ist dann später weitergefahren. Also ja. Das war so die Methode. Aber
nachvollziehbar.
Ja, also das, bloß das war jetzt, ne, also wenn es jetzt gewesen wäre, dass ich ins nasses Zelt mal reingemusst hätte, bei mir war ja immer der Gedanke, ey, es sind jetzt 4 Nächte, das wirst du ja noch packen. Von den 4 Nächten hatte ich ja dann eine Nacht in diesem Gebäude, also waren es nur 3 Nächte. Das würde ich auch mir jederzeit bei jeder anderen Veranstaltung so in dieser Form, vielleicht sogar die 5. Nacht auch noch zutrauen. Naja, und dann am Morgen sind wir irgendwie, war auch echt schönes Sonnenschein und dann gab es dann auf diesem Flugplatz wieder ein Gebäude oder einen größeren Raum mit Toilette und so. Auch da 2 Toiletten, ne? Morgens frisch gemacht. Dann gab es da Kaffee und Tee von den Leuten, die da diesen Flugplatz betrieben. Ich habe mir wieder mal 3 Müsli-Riegel reingepfiffen und dann sind der Marcel, sagt, ach komm, heute letzter Tag, ist ja hier alles egal, fahren wir zusammen. Und der hat mich dann diese letzten 90 Kilometer nach Berlin reingezogen. Oder 87, sehe ich gerade, naja. Wir waren nicht wirklich schnell unterwegs, weil irgendwie auch verwinkelt und dann hast du da nochmal einen Weg mitgenommen und da nochmal hoch und da nochmal runter und. Aber irgendwie ging es ja auch nur noch ums Ankommen. Und da war uns ja eh klar, dass da jetzt, wenn jetzt nichts Technisches irgendwas noch passiert, dann werden wir das auch irgendwie schaffen. Ja, das haben wir gemacht. Also, dann kam es auf dem Tempelhofer Feld an und musste es auf dem Tempelhofer Feld nochmal eine 5-Kilometer-Runde drehen. Am Anfang mit dem Wind und dann gegen den Wind, weil die Flugzeuge ja, sind ja dann es. Auch nochmal, sind quasi von der anderen Seite angeflogen gekommen.
Naja, die müssen ja immer gegen den Wind landen und starten.
Ja. Ja, und da habe ich dann meine Sonnenbrille verloren, was mich da massiv geärgert hat. Aber das ist jetzt so.
Aber die mit dem meisten Rand?
Ja.
Ja, das macht gar nichts.
Das ist ein.
Also ich sehe ein Foto, das ist wirklich das ist so das Erste, was ich gesehen habe von euch auf Bike Components, wo du da so hinterm Baum vorhuschst. Und da hast du so eine Sonnenbrille auf mit weißem Rand.
Ja, die Gerard Thomas Gedächtnisbrille.
Ja. Ja. Und ich dachte mir, also die passt ja nun so überhaupt nicht.
Doch, die ist super. Also ich muss mich jetzt...
Alles dunkel und schwarz und dann so eine Brille mit weißem Rand.
Ja, ich wurde auch der Uhu vom Heinichhof genannt.
Zu Recht.
Ich finde es schade, ich mochte sie sehr gerne, aber weg ist sie jetzt, da braucht man, ne, da ist halt so, kann man nichts machen. Werde mich jetzt mal umschauen müssen, was ich da jetzt anschaffe. Angekommen und dann war noch, also wir waren den Tag über dann noch da an der Messe, abends haben wir haben noch die Spenden übergeben, haben unsere Geschenke übergeben, haben uns noch mit den anderen Fahrern ausgetauscht, kuriose Geschichten zu hören gekriegt von Leuten, die Frauen auf der Straße getroffen haben, die Kröten sammelten und denen dann Schlafplätze vermittelt haben.
Krötenschlafplätze?
Nee, da hat jemand Kröten gesammelt auf der Straße. Frag mich bitte nicht, warum. Und der, wie hieß er? Ich weiß es gar nicht mehr. Derjenige hat dann die Frau gefragt, ob sie sogar schlafen könnte. Und sie hat dann ganz freundlich gesagt, nee, bei mir nicht, aber ich habe hier 2 Freunde, da können, also ein freundliches Pärchen, das geht bestimmt. Dann haben die angerufen und hat der da auf der Couch gepennt.
Das ist irre.
Und der ist auch am Sonntag dann angekommen. Wichtig noch, ich habe den einen Namen schon wieder vergessen, 3 Hörer waren auch unter den Startern. Und zwar, ich weiß nicht, mit wem ich das besprochen habe damals, ich glaube mit dir, Christian, beim Dirty Borg Graveler. Bin ich ja gestartet. Und da habe ich doch im Wald jemanden getroffen, der mir helfen wollte, wo ich zum Glück nicht gepöbelt habe, wovon ich im Podcast erzählt habe. Und der Nico hat damals kommentiert. Das war nämlich ein Hörer von uns, der mich im Wald getroffen hat. Stehe ich in Frankfurt am Start, steht der Nico wieder da. Also, Nico an dieser Stelle sei gegrüßt. Das war ganz lustig. Und dann gab es noch, ich glaube, Peter war auch ein Hörer von uns. und jemand mit vielen A's und I's, und wir haben hinterher sogar, er hat bei Bike Components angerufen, um irgendwas an seiner Bestellung zu ändern, und hatte mich durch Zufall am Telefon, und da haben wir darüber gesprochen, und ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nicht Armin, irgendwas mit I und A. Auch du sei an der Stelle gegrüßt. Das wollte ich noch auf jeden Fall sagen. Und noch ein Hörer, der dann am Sonntag bei uns am Messestand zu Gast war. Mit I. Weiß ich aber auch nicht mehr den Namen. Sei auch gegrüßt. Wie war die Geschichte denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viele Geschichten zu hören gekriegt an dem Tag. Und seine Freundin sei gegrüßt. Die war nämlich auch dabei. Und ja, genau. Der war bei Bike Components vor Ewigkeit in meinem Chat. Und dann hat er mich gefragt, ob ich der Christian vom Podcast wäre. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich ihn in der nächsten Folge gegrüßt. Till war es, genau. Habe ihn in der nächsten Folge gegrüßt und dann hat er sich sehr gefreut. Und jetzt hat er mich da persönlich getroffen, hat sich auch nochmal gefreut und deswegen grüße ich ihn jetzt auch nochmal, den Till. Da freut er sich nochmal, hoffentlich. Genau, am Sonntag, also wir sind dann, also Samstag war wirklich dann auch, also so sehr habe ich mich noch nie gefreut, warm zu duschen, den ganzen Dreck abzuwischen, ja, abends was gegessen, 2-3 Bier getrunken, aber dann war auch Schlafen angesagt. Und am nächsten Morgen war ich halt wieder um 6 Uhr wach. Man war irgendwie noch, und also ich glaube, an dem Tag wäre ich nicht gerne Rad gefahren, aber am Tag darauf hätte ich auch wieder fahren können.
Ich habe 2-3 Fragen. Ihr habt alles dann übernachtet in einem Hotel, oder?
Ja, nicht im Zelt. Okay. Nicht im Zelt.
Nicht im Zelt. Nein. Und du sagst Messestand?
Genau, es war die Velo Berlin. Und wir hatten von Bike Components sozusagen die Empfangslaunch dort gemacht. Das heißt, alle Fahrer, die ankamen, hatten da die Möglichkeit, ihr Fahrrad erstmal abzugeben, sich hinzusetzen, haben Kaffee gekriegt, haben was zu trinken gekriegt. Weißt du, dass man nicht einfach so auf so einer Messe aufläuft und dann keinen anderen Fixpunkt hat, wo man hinkommen kann. Und deswegen gab es mit Komoot da zusammen so eine Fahrerlounge und da wurden die dann alle in Empfang genommen. Und da das ja augenscheinlich das meiste am Samstag war, die meisten sind am Samstag ja angekommen, ich glaube von zweien weiß ich, dass sie am Sonntag angekommen sind, der eine Herr aus Köln und der andere aus Düsseldorf, Grüße, hatten wir am Samstag jetzt nicht so richtig den hundertprozentigen Auftrag und dann haben wir uns überlegt, was machen wir dann daraus, oder haben sich andere überlegt, was machen wir daraus. Dann haben wir einfach das Fahrrad von dem Marcel und meins, das von der Linda war auch jetzt ursprünglich geplant, aber die konnte es ja leider nicht, haben die Fahrräder ausgestellt, einfach so, wie die da standen, also so dreckig, wie sie noch waren, und haben dann vom Candy Bee 2 Poster da hingehängt und haben sozusagen über diese Veranstaltung gesprochen und das war wirklich sehr, sehr gut besucht. Also wir haben quasi wie Messe standen und haben darüber gesprochen, was das Setup von den Rädern, da waren auch wirklich sehr, sehr viele Leute sehr interessiert.
Und die Velo Berlin, das ist, war das jetzt nur eine Messe oder, also ich kann mich erinnern, ich war mal vor Jahren auf der Velo Berlin, da lief die aber noch parallel zur Fahrradschau, genau.
Ja.
Und da war die Fahrradschau, war ja eher so eine Messe im klassischen Sinn, ein Tagesevent, sag ich jetzt mal.
Ja.
Währenddessen das die Velo Berlin ja eher so eine Eventwoche war mit verschiedenen,
ich glaube,
Aktionen,
ja.
Und einer Messe, die, glaube ich, auch 2 Tage ging oder so.
Es ist immer noch diese Messe von 2 Tagen, also Samstag, Sonntag, ist aber im Vergleich zu früher so ein bisschen cooler geworden. Also da war jetzt auch viel mit, also da waren jetzt so Firmen, ich habe meinen ehemaligen Chef zum Beispiel da sehr gerne getroffen von DT Swiss, der jetzt da, oder der jetzt bei DT Swiss da ist, der war da, so Firmen wie DT Swiss, Asos, Isador, Schwalbe, Ergon, Topic, solche Firmen waren da, aber dann auch so, wie heißt nochmal dein Lastenrad?
Bullet.
Ja, von
also Larry und Larry versus Harry.
Ja, genau. Die hatten, glaube ich, auch einen Stand da. Da gab es viele Lastenräder. Es gab so eine Waschstraße für Räder. Also es war schon sehr, sehr breit gefächert da, was es da gab.
Es war auch, glaube ich, früher so eine Radtouristik.
Ja, genau.
Also da waren so ganz viele
Fremdenverkehrsbände. Ja, genau. Das habe ich auch noch in Erinnerung.
Genau.
Und die gab es jetzt auch noch. Aber ich würde sagen, es ist das Gleiche wie vorher, nur mit ein bisschen, hat sich breiter aufgestellt oder sind mittlerweile deutlich mehr Firmen, die da. Einfach weil die Fahrradshow es nicht mehr gab, sich dann dahin orientiert haben.
Ich habe auch nichts gegen Fremdenverkehrsverbände und die machen ja quasi lokal, regional auch einen ganz wichtigen Job, da irgendwie gewisse Infrastruktur teilweise zur Verfügung zu stellen und sich dafür einzusetzen, dass es da irgendwie Anlaufstellen gibt. Und
aber es wirkt einfach antiquiert.
Ja, aber weil es auch eine andere Zielgruppe ist. Aber ich meine.
Ja, aber es verschiebt sich vielleicht auch jetzt ein bisschen, ne?
Ich meine, wir kommen ja auch alle mal in die Zielgruppe.
Ich bin schon da. Ich bin da schon angekommen beim fremden Verkehrsband Mecklenburg-Vorpommern-Mitte. Nee, aber also fand ich jetzt völlig okay. Ich bin aber auch an dem Samstag bin ich da wirklich wie Falschgeld durch die Gänge gelaufen. da war ich einfach völlig platt. Und Sonntag war ich auch insofern platt, weil wir haben da wirklich von morgens 10 bis abends 18 Uhr an dem Stand einfach mit Leuten gequatscht. Und es waren sehr viele sehr interessiert. Was war der Event? Also zu dem Event was sagen. Und auch zu den Setups. Ne? Was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du das so gemacht und so gemacht? Und es waren auch Leute, die wirklich interessiert gefragt haben. Ne? Also bis zu Leute, die gefragt haben, ey, ich habe das Rad auch, was hast du als Kettenblatt da dran? Das ist doch nicht das GAX normal, sondern und ne, also wo du fachsimpeln konntest teilweise. Ey, was ist das für eine Tasche? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Cool und. Und ja, und da kam dann halt auch der Scout von dem letzten Teilstück, den ich am Tag vorher die Pest an den Hals gewünscht habe, der einfach so nett und freundlich war und so glücklich, noch einen Fahrer zu treffen da an dem Sonntag, dass ich ihm auch nicht böse war. Ja, und dann.
Wie ging es in deinem Körper? Also, ich weiß nicht, wie du das kennst, Christian, nach so Race Across Nederland oder so, also wo man so lange unterwegs ist, dass wenn man dann irgendwann anhält, dass der Körper trotzdem noch so in Action ist, also immer noch irgendwie schwitzt, pulsiert und arbeitet, gar nicht so zur Ruhe kommt, also schlafen fällt auch schwer oder, weil, ja, wie ging es denn dir?
Timmer, ich glaube, du warst erstmal angesprochen, oder?
Also ich denke, du hast die ähnlichen Erfahrungen gemacht, oder?
Das hätte mich jetzt erstmal interessiert, ob der Herr Timmer die ähnlichen Erfahrungen gemacht hat, oder?
Also ich weiß, dass der Körper da nicht so richtig runterfährt, ja. Vor allen Dingen meine Hände. Also gut, du hattest jetzt einen Aufflieger, hast du den auch so benutzt? Also bei den Terrain kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen.
Aber sobald sich irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, habe ich mich da reingelegt. Und deswegen hatte ich mit den Händen.
Also zum Start und bei der Ankunft.
Nee, das war zwischendurch schon echt Passagen. Also, also meine Hände waren wirklich die, ich bin jetzt am Ende, habe ich mal drauf geguckt. Also wenn man das so betrachtet, dass wir ja von Dienstagmittag bis Samstagmittag gefahren sind, sind das 96 Stunden. Also 4 Tage sozusagen, 4x24. Und davon bin ich 45 Stunden Fahrrad gefahren. Und mit den Händen hatte ich keine Probleme. Einfach weil ich jede Gelegenheit genutzt habe, oder nicht jede, aber jede sich bietende Gelegenheit genutzt habe, auf den Aufflieger mich draufzulegen, glaube ich. Ich glaube, das macht einen großen oder kann einen großen Unterschied machen. Und bei mir war es echt so, also vielleicht liegt das auch daran, dass die erste Etappe so ein bisschen reinkommen und die letzte Etappe so ein bisschen rauskommen war mit nur 4 Stunden. Ich hatte am Samstag, also ich konnte die Nacht fantastisch schlafen. Ich bin nur am nächsten Morgen einfach wieder um 6 Uhr wach gewesen, wie ich aber auch sonst immer morgens sehr früh wach bin. Und es war am Sonntag dann auch schon echt entspannt. Also ich bin am Sonntagmorgen, habe ich, glaube ich, alles an dem Frühstücksbuffet gegessen, was ich von irgendjemandem mir weggenommen wurde. Ich hatte einfach einen tierischen Kohldampf, aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder eingependelt. Ich hatte offene Wunden an Stellen meines Körpers, über die ich nicht in der Öffentlichkeit sprechen möchte, die jetzt aber auch schon wieder einigermaßen verheilt sind, wo einfach dann so Reibestellen waren. Ich habe jetzt komischerweise 2 Tage später, also nachdem ich hier wieder angekommen war, ein bisschen Rückenschmerzen. Da weiß ich noch gar nicht, ob das darauf zurückzuführen ist oder ob das was anderes ist. Das muss ich vielleicht nochmal untersuchen lassen. Aber es kann auch komplett ohne Bezug darauf sein, dass es einfach nur ein zeitlicher Zusammenhang jetzt durch Zufall ist. Aber ansonsten habe ich das eigentlich so ganz gut verpackt. Ich hätte an dem Montag, hättest du mich auch, glaube ich, wieder aufs Rad setzen können. Aber auf ein sauberes. Also mein Rad hätte ich gerne sauber dann gehabt. Also nochmal auf dieses Rad vielleicht nicht, aber mit dem Rennrad. Ich hatte vorher auch schon kurz angekündigt, ich würde von Berlin nach Aachen mit dem Fahrrad dann zurückfahren. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschafft, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Fahrrad jetzt für Wochen lang, wir sind ja montags zurückgekommen. Dann, also wir haben den Messestand am Montag nach abgebaut und sind dann zurück. Und ich bin am Samstag darauf dann auch wieder zur Arbeit hin und zurück 150 Kilometer mit dem Rad gefahren. Also so ganz verleidet hat es mir es nicht.
Hattest du eigentlich von Ortlieb diese neue Seatback? Da gibt es doch so eine neue.
Ja, nee, die hatte ich nicht. Moment, ich mache gerade hier mein Setup, mein Computer macht gerade ein Problem. Nee, die hatte ich nicht. Hätte ich auch, glaube ich, nicht nutzen können, wenn ich richtig informiert bin, darf die nicht an Carbon-Sattelgestellen benutzt werden. Also an Carbon-Sattelstreben. Und die habe ich halt. Ne? Ich habe Carbon-Sattelstreben und ich habe auch eine Carbon-Sattelstütze. Da weiß ich gar nicht, ob das bei Carbon-Sattelstützen auch, da muss ich mich nochmal reinlesen. Ich hatte die von Ortlieb, die 16 Liter, also die große Satteltasche hinten, die größte, die es da gibt. Ich hatte einfach das Problem, dass wir mussten ja oder sollten jeder ein Geschenk für die Arche in Berlin mitbringen. Und mein Geschenk, ich habe das einfach, es gab so eine Liste und da habe ich einfach geguckt, okay, habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, die ganz kleinen Sachen waren alle schon weg. Und da habe ich so ein Stifteset genommen. Und das hatte so die Maße von vielleicht 30 mal 7 mal 15 Zentimeter. Und das war einfach total unhandlich. Und das passte hinten in diese Tasche. Also hätte ich so eine Rahmentasche gehabt, wo man Sachen so rein hätte stellen können, dafür wäre das perfekt gewesen, so eine Komplett-Rahmentasche. Aber hinten, das war einfach ein bisschen blöd. Deswegen hing die auch manchmal ein bisschen runter, das sah halt ein bisschen doof aus, aber das lag in der Natur der Sache, die da drin waren. Die konnte man einfach nicht quetschen, nicht klein machen, das war unhandlich. Und als die Linda ausgestiegen ist, habe ich dann natürlich ihr Paket auch noch mitgenommen und habe das da auch noch irgendwie hinten reingedengelt. Also die Kinder sollten ja was bekommen.
Es ist also auf dem Zeltplatz günstig, spät zu kommen, aber im Geschenk aussuchen nicht.
Genau, absolut, absolut richtig zusammengefasst. So ein kleines Kartenspiel ist doch deutlich, deutlich besser als ein ferngesteuertes Auto, was auch irgendwo im Angebot war. Was noch? Was gibt's noch so? Also eine lustige oder eine, was heißt lustige? Ich fand eine der schönsten Begegnungen überhaupt. Da komme ich nochmal zurück auf diese Bäckersgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das war. Ich glaube, das war an Tag Nummer, das war dieser Regen, nee, Bad Langensalza, das war der Tag danach oder am zweiten, ich weiß es nicht, ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. An irgendeinem Tag fuhr ich durch so ein Dorf und hatte halt tierisch Bock auf irgendwie Kuchen oder sonst irgendwas. Ich hatte immer die Augen nach Bäckereien offen. Und kam dann an so einem Wagen vorbei, also wie so ein fahrender Händler, weißt du, wisst ihr, diese Wagen, dann diese Anhänger. Und da stand auch drauf,
Bäckerei. Hoffrust oder was?
Nee, nichts, ist so ein Anhänger, also so ein Verkaufsanhänger.
Ach, die Dinger, Eiermann.
Ja, so ungefähr. Und da stand aber, ne, der war geschlossen und ich sah von hinten so der Schriftzug Bäckerei so und so Straße. Da dachte ich, okay, dann hab im Ort hier nochmal die Augen besonders auf, weil dann gibt's vielleicht hier diesen Bäcker. Und dann fuhr ich vorbei und ich hatte zum Glück in dem Moment keine Kopfhörer auf den Ohren. Weil dann hörte ich im Hintergrund so Frauenstimmen und ich drehe mich um und dann sah ich, dass dieser Bäckersladen einfach die Auslage, so nennt man das, glaube ich, ne, die Auslage zur anderen Seite raus hatte, windgeschützt irgendwie. Und dann komme ich dahin und da lagen da echt so 15 verschiedene Kuchensorten. Und ich hätte jede einzelne davon essen können, so gut sah die aus. Also der hätte jede genommen. Und da war so eine super, also so ein Brigitte Mira-Typ Frau hinten hinter der Theke. Und dann meinte ich, ja, was sollen sie denn? Und ich so, ja, weiß ich nicht, was sind die Besten? Geben Sie mir die drei Besten. Und dann meinte, ja, den esse ich gern, den hier und der ist auch super. Und gab mir die und ich habe mich so dran erfreut. Und dann war die auch noch total nett. Die hat gefragt, na, was machen Sie denn hier? Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und ich so, hab das mit den Bäckern, der so, ja, das lohnt sich nicht mehr. Hier sind zu wenig Leute und da müssen wir fahren und mittwochs und freitags bin ich hier. Ja, also hat sie so ein bisschen erzählt und das fand ich wirklich, ein schöner Moment. Und das, ich glaube, für solche Momente sind so Veranstaltungen halt dann auch ganz gut. Und die fand das halt so komplett irre, dass man solche Strecken mit dem Fahrrad fährt. Und was ich auch zum Beispiel nie gedacht habe, in Berlin bei der Messe, wenn man, was habt ihr denn hier gemacht? Ne? Ich so, ja, wir sind von Frankfurt nach Berlin gefahren mit dem Fahrrad. Ich mit meiner westdeutschen Attitüde wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass mich jemand fragt, Frankfurt oder Frankfurt-Main? Ja. Weiß ich jetzt auch. Habe ich früher nie drüber nachgedacht. Ne? Ich so, ach so, nee, sorry, Frankfurt-Main. Ja, also das insgesamt, also ich weiß nicht, wenn man das so als Ganzes bewerten möchte nochmal am Ende, es wurde ja so ein bisschen angeboten als Einsteiger für Heranführung ans Bikepacking, Einsteiger Bikepacking und so weiter. Also ja, es war für Leute, die sonst nicht so oft im Zelt unterwegs sind, das war das eine gute Näherung an das ganze Thema. Man hat wusste, okay, hier ist noch ein Supermarkt vorher, man muss sich nicht drum kümmern. Hier hat man einen Zeltplatz legal, hier hat man ein Klo, auch so profane Dinge. Aber von der sportlichen Seite her, also Strecke, Terrain, Höhenmeter und so weiter, würde ich sagen, da muss man schon ein gut trainierter Radfahrer sein, um sich dann dem Bikepacking-Thema widmen zu können, weil jetzt ein untrainierter, also der wird aber hoffentlich auch gar nicht auf die Idee kommen, so etwas ins Auge zu fassen. Weil das dafür, wenn man jetzt guckt, am Ende sind es wahrscheinlich, ich habe keine Zahl, wie gesagt, das ist jetzt so eine reine Vermutung meinerseits, Spekulation, um die 25 bis 30 vielleicht angekommen von den 50. Wie viele davon die ganze Strecke gefahren sind, ist auch noch mit der Frage. Also es war jetzt schon anspruchsvoll, das muss man auch so sagen.
Ist schon eine ganz schön hohe Ausfallquote, würde ich meinen, oder? Hälfte, 50%?
Ja, aber
ne, grob, es ist grob geschätzt.
Ja, aber es ist das Wetter war halt auch echt bescheiden. Und wie gesagt, das ist eine reine Vermutung. Das haben wir auch an dem einen Tag vermutet. Am nächsten Tag sind ja auch nochmal zwei gekommen. Ne, also ich habe die Zahlen einfach nicht. Das wird vielleicht nochmal irgendwann irgendwo jemand genauer sagen können. Ne? Das war jetzt so echt so grob überflogen. Wie viele Leute sind jetzt gerade hier? Ja, aber von 74 Gemeldeten ist das. Also es war schon nicht ohne. Ne? Und mich haben schon drei Leute hinterher gefragt, ob ich es nochmal machen würde. Ich glaube, also ich weiß es noch nicht. Ne? Also ich habe sofort gesagt, wenn die Linda mich fragen würde, sie würde es nochmal ausprobieren, sie würde es gerne irgendwie fahren, um es zu beenden. Und sie würde gerne uns wieder dabei haben, dann würde ich es ihr zuliebe, glaube ich, dann sagen, ja, okay, dann machen wir das. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sagt, ist mir egal, ich fahre das jetzt nochmal oder fahre ich das durch. Ob ihr da mitmacht oder nicht, ist mir egal. Fände ich auch cool. Ich weiß es noch nicht. Also wenn in einem Jahr sieht das, wenn das vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt im Jahr wäre, die Velo Berlin und damit die Veranstaltung, wo das Wetter tendenziell besser wäre, das wäre schon mal ein Anreiz. Und ansonsten, man muss auch sagen, man hat den Familie, also ich habe zumindest meiner Familie für meine Verhältnisse relativ viel abverlangt. Im Sinne von vorher, die letzten Wochen, Monate, relativ viel trainiert. Also ich hatte jetzt 2000 Kilometer auf der Uhr zu dem Zeitpunkt. Das hatte ich sonst, glaube ich, noch nie oder selten, lange nicht mehr. Und dann gibt es halt auch noch so viele schöne andere Events. Und ich glaube, man kommt in das Alter, wo man jetzt vielleicht wieder, oder unsere Kinder kommen in das Alter, wo man so öfter, ich zumindest mit reinem Gewissen öfter machen kann. Aber man will es auch nicht übertreiben.
Also du hast für dieses Jahr insgesamt schon 2900 auf der Uhr, inklusive dem Event.
Ja.
Ja. Und den 150, die du jetzt danach schon gemacht hast. Also.
Ja, ja, das hatte ich schon lange nicht mehr zu dem, ich weiß gar nicht, ob ich seit 2015 überhaupt irgendwann mal so viele Kilometer in einem Jahr hatte. Vielleicht noch in im ersten oder zweiten Jahr. Also. Nee, aber das gehörte für mich ja auch dazu, also die Trainingskilometer, um das schaffen zu können. Also ne, wie gesagt, wenn man schon mal sagt, man macht das, dann muss man halt auch ein bisschen was dann investieren, wenn man nicht die Grundform so mitbringt, wie jemand, der das aus dem Ärmel schüttelt.
Wie ging es denn dir so, ich meine, es ist ja cool, dass du schon wieder was gemacht hast, mit 2x75, aber du hast jetzt quasi so dieses Event gehabt, hast du auf dich vorbereitet, hast trainiert, bist viel Rad gefahren, was du vorher lange Zeit so nicht gemacht hast, so intensiv. Hast du Bock? Oder ist das jetzt so ein Tal, wo man sagt, ach, jetzt ist es geschafft? Quasi jetzt mal in Anführungszeichen, nicht. Dieses,
ja, ich weiß,
dieses Event und jetzt so, pff, ja.
Ah, ich glaube, so ein pff, ja. Gefällt mir ganz gut. Nee, also ich habe jetzt noch, also ich habe, was ich überlegt habe, Rad am Ring 24 Stunden. Ich kann ja jetzt, also ich habe ja jetzt mir selber bewiesen, dass ich 13 Stunden am Stück fahren kann. Wenn ich dann 5 Stunden penne und dann nochmal 6 Stunden, dann habe ich ja 24 Stunden Rennen durch. Wäre eine Überlegung, die man machen könnte. Aber
irgendwo Teilnehmer?
Hm? Ja. Aber weiß ich auch nicht, also so im Rennen und dann ist wieder so Druck und so. Ich fand das ganz schön. Es gab halt nie irgendwie Druck. Ich hatte nur den einzigen Druck zwischen 0 und 5 Uhr, darf ich nicht fahren und ich muss dann, oder ich selber lege mir auf, dass ich bei diesen Zeltplätzen ankommen möchte. Und damit bin ich ganz gut zurechtgekommen. Ich glaube, ich möchte, also ich suche schon irgendwie einen Termin für die Strecke München-Köln, weil das sind ja ungefähr die gleichen, die Distanz ist ja ungefähr die gleiche. Und das über die Straße zu fahren in dann vielleicht 3 Tagen, fände ich ganz nett. Dann habe ich mit dem Arbeitskollegen kurz schon mal angedacht, einmal um Saarland rum. Einfach so. Nö, aber ich habe jetzt noch kein Event, wo ich sage, das ist das nächste auf der Agenda. Dafür fand ich das jetzt, will ich das auch erst nochmal sacken lassen. Und hatte ich genug Spaß daran. Und man muss sich ja auch nicht nur quälen. Und wie gesagt, ne, das Kind hat ja auch viel auf mich verzichtet in letzter Zeit. Das soll ja auch wieder sein Recht bekommen. Also wenn jetzt einer von euch beiden irgendwie einen Startplatz für irgendwas jetzt hier in der Hinterhand hat, ne, das könnt ihr euch mal schön von der Backe schmieren. Da startet ihr mal schön selber. Nicht mehr hier irgendwas versuchen, uns unterzujubeln zu wollen. Ah, ich kann doch nicht. Mein Fahrrad verloren. Kannst du bitte bei London Edinburgh, London starten? Nee. Das hat euch selber eingebrockt. Da braucht ihr nicht kommen.
Ötztaler vielleicht.
Ja. Nee, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Also da hattest du ja schon gefragt, Markus, beim letzten Mal, glaube ich, ne? Da hast du ja noch eine Rechnung offen. Da könnte man ja jetzt auch sagen, okay, ich ziehe das jetzt diese Saison durch und mache dann nochmal so eine Özzahler-Geschichte, weil also die Basis war wahrscheinlich zu dem jetzigen Saisonpunkt noch nie so gut für sowas. Aber das würde jetzt ja noch, wann ist das? Im August? Im September?
Der Ötzi?
Ja.
Ende August, ja.
Ende August, ne? Also Ende Monat 8. Wir haben jetzt Ende Monat 4, dass wir jetzt 4 Monate das nochmal einigermaßen durchziehen. Und das wäre mir, glaube ich, neben einem anstrengenden Job und so weiter, und das wäre mir einfach so viel.
Nö, du musst das nicht durchziehen. Du kannst jetzt erstmal so ein bisschen absacken und dann dich wieder in 3 Monate lang auf so eine neue Formspitze hocharbeiten.
Ja.
Wenn du vorher quasi London, Edinburgh, London machst, was ja auch im August ist, dann ist das eine klasse Grundlagengeschichte.
Ja, ja.
Also sieh das einfach mal so als Grundlagengeschichte, ja, um vielleicht noch ein paar Kilo abzunehmen,
ja,
einfach so ein bisschen Kalorien zu verbrennen, um dann quasi beim Ötzi komplett so richtig einen rauszuhauen.
Ja.
Genau.
Ich sehe schon, du versuchst dich in deiner neuen Rolle als Coach ganz gut, aber du hast eine Sache vergessen, meine wirklich, wirklich manchmal große Dickköpfigkeit, einfach sowas abperlen zu lassen, die mir auch wahrscheinlich in dem Feld geholfen hat, einfach so dickköpfig zu sagen, ich mache jetzt das hier durch. Ich gehe das jetzt einfach mal entspannt an. Also ich weiß auch nicht, ich fahre dieses Jahr noch im Urlaub, ich hoffe, ich kann mein Rad mitnehmen. Wollte ich den Mont Ventoux nochmal hochfahren, da habe ich immer große Freude dran. Das ist so etwas, wo ich mich drauf freue.
Da gibt es doch auch so eine Gravel-Auffahrt, oder?
Echt? Das weiß ich noch nicht. Da muss ich der Uli hat das, glaube ich, mal, habe ich das irgendwo mitbekommen, ne?
Ja,
ja, genau. Aber ich glaube, der Mont Ventoux ist für mich ein Rennradberg. Den muss ich mit dem Rennrad hochfahren. Keine Ahnung. Den Mont Ventoux auf dem Gravelbike hochfahren, das wäre wie in einer Brauereibesichtigung und dann nur eine Limo trinken. Da muss ich mit dem Rennrad hoch. Was noch? Ich wollte, also ich habe eigentlich alles so abgetickt, was mir eingefallen ist. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder so? Also was bei mich performt hat, unfassbar gut performt hat, sind ein paar Sachen vielleicht noch Erwähnung. Die Restrap-Taschen, die ich mir vorher, hatte ich von dir eine, Christian, glaube ich? Nee, eben nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, aber die haben super funktioniert für mich. Die Ortlieb-Taschen, die ich am Rad hatte, waren auch genau richtig für das, was sie tun sollten, und das haben sie auch super gemacht. Ich kriege sie nicht richtig sauber im Moment, das ist noch ein Problem. genau, was ich vorher die ganze Zeit verlacht habe oder gesagt habe, ist das Albernste, was es gibt, und mittlerweile ein großer Verfechter des Ganzen bin. Ich weiß
Swift.
Nicht. Was?
Swift.
Swift. Ja, 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 okay, das ist auch. ich weiß nicht, ob euch das wie viel oder wie weit ihr das schon mitbekommen habt, aber es werden im Moment von verschiedenen Herstellern von Bips zusehends Bips angeboten, die an der Seite eine Tasche haben. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern.
Ich auch nicht.
Ja, also Bips, die an der Seite eine Tasche haben. Entweder links oder rechts oder links und rechts. Also so Netztaschen, die sehr eng geschnitten sind. Das heißt, wenn sie nicht benutzt werden, fallen sie eigentlich gar nicht auf. Aber man kann sie halt nutzen, wenn man möchte. Und ich hatte an Tag 1, 2, 3 eine Bip an, die solche Taschen hat. An Tag Nummer 4 hatte ich eine Bip an, die nicht solche Taschen hat, was dazu führte, dass ich an Tag 5 wieder in die alte Bip reingesprungen bin, weil ich einfach diese Taschen so vermisst habe. Also ich glaube, ich kaufe keine Taschen mehr, die nicht solche Hosen haben, umgekehrt. Einfach Handschuhe, ne? Du hast die Handschuhe ausgezogen. Also es war von Rafa die Cargo-Bip, habe ich jetzt gehabt für die Tage. Oder jetzt darüber hinaus auch. Und das war einfach so Handschuhe aus. Wo tust du die Handschuhe hin? Die stopfst du unter das Trikot. Konntest du in die Seitentasche tun. Mein Telefon hatte ich die meiste Zeit eigentlich direkt rechts immer in der Bib. Einen Schlüssel hatte ich mal da drin. Altes Müsli-Papier, also Müsli-Riegel gegessen. Wo packst du das Papier hin? Naja, du hast nicht immer direkt die Bushaltestelle mit dem Mülleimer. Also habe ich das auch immer links in die Mülltasche getan. Ich finde das wirklich, wirklich, dass das erst jetzt aufkommt oder dass das so lange gebraucht hat, so etwas an Hosen dran zu machen, unverständlich. Umso größer ist meine Freude jetzt. Habt ihr da schon eine Meinung zu? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, sowas auch zu nutzen?
Mir ist das ein paar Mal aufgefallen. Ich hielt das immer für nicht so praxistauglich. Das sah zumindest auf den Fotos immer so aus, dass da vielleicht ja gut so ein Müsli-Riegel drin hält, aber irgendwas Größeres, so wie du jetzt sagst, ein ganzes Smartphone, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich habe auch, ich habe mich.
Ja, nach dem ersten Sturz kannst du es dann auch auf die linke und rechte Tasche verteilen.
Ja, das kann sein. Also ich habe immer darauf geachtet, dass das Display nach innen guckt. Also so clever war ich dann schon noch, ne? Und außen die Hülle halt war. Kann sein, ne? Aber dann hat es mir wenigstens den Oberschenkel noch einigermaßen gerettet. Ich habe mir auch, also was ich auch immer, also wenn du die Fotos von diesen Bips siehst, dann wirst du auch feststellen, da ist halt oft eine Banane drin oder so. Das ist halt auch total albern und völlig an jeder Realität vorbei. Ich habe mir auch bewusst mal bei Assos, die hatten einen Stand bei der Velo Berlin, habe mir da mal die Hose angeguckt, wie groß die Taschen sind an der Stelle. Die sind also, würde ich mal behaupten, minimal kleiner als die von Rafa. Aber das ist für mich auf jeden Fall so eine der Erkenntnisse, klingt blöd, eine der Erkenntnissen dieser Veranstaltung, ne? Aber das, ich war sehr überrascht davon. Ich dachte, wie gesagt, vorher so mal, ob das was taugt. Ich meine, solange sie da ist, sie schadet nicht. Aber die ist auch so eng geschnitten, dass du das Smartphone darunter reinpacken kannst. Und die hat hinten auch zwei Taschen, die habe ich jetzt nicht genutzt, weil ich einfach, also hinten im Sinne von.
Die Bip hat noch zwei Taschen hinten.
Genau.
Oder das Trikot.
Bitte?
Das Trikot oder die Hose?
Die Bip. Du könntest halt hier, du könntest auch dein Telefon theoretisch hinten in die Tasche reintun. Also es ist halt so gedacht, dass du es auch einfach die Bip fahren kannst, nicht mit einem richtigen Trikot, sondern mit irgendeinem Funktionsshirt oder
nackig.
So. Nackig auch. Natürlich. Mhm. Das mache ich ja hier zu Hause, also so wie ich gerade hier sitze. Nee, dass du hinten zum Beispiel, was weiß ich, Portemonnaie und Schlüssel in die hinteren Taschen tust und dann Smartphone und Müsli-Riegel auf der linken, rechten Seite und so weiter. Ich habe mir die von Asos angeguckt. Die Tasche ist ähnlich groß, also scheinen die sich alle so auf so eine bestimmte Größe zumindest so, wie soll man sagen, als nützlich gesehen zu haben oder zu nützlich anzusehen, wie groß so ein Ding sein soll. Und ja, wenn du sie nicht nutzt, dann merkst du es auch gar nicht. Und ich habe wirklich mit der Zeit vergessen, also nicht mehr gemerkt, dass mein Telefon da drin war. Klar, Sturz ist scheiße, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, dass dann irgendwas, was da drin ist, kaputt gehen kann. Aber ich war wirklich sehr, 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 sehr angetan davon.
Und da gibt es auch nichts zum Zumachen. Also das ist... Nee.
Naja, die ist ja niemals nach unten offen. Ne? Du stehst ja entweder oder wenn du fährst, geht die auch maximal, also geht die noch nicht mal auf waagerecht. Und dadurch, dass da so viel Spannung drauf ist, wird die da nicht, also fällt das da nicht raus.
Weil du ein ganzes Baguette reingesteckt hast.
Hätte ich mal gerne, wenn ich irgendwie einen Bäcker erwischt hätte.
Rechts ein Baguette, links eine Melone, das ist so gespannt.
Ja, genau. Und dann ab in den Osten. ich bin mal, genau. Ist jetzt auch die neue Hose da rausgekommen, die Brevet, die hat, glaube ich, nur auf einer Seite, wenn ich das richtig sehe, so eine Tasche. Auf der rechten, nicht auf der linken. Weiß ich jetzt auch nicht, warum die das nur einseitig machen, oder, aber da bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich da nicht auch noch zuschlagen soll, weil mich macht das mit diesen Taschen, macht mich das wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Und jeder, der sagt, das ist albern, ich gehörte auch zu den Leuten, die sagen, das ist komplett albern, aber habe mich da eines Besseren belehren lassen im Sinne des, ich probiere es aus und dann hat sich das als gut dargestellt.
Ja, interessant. Also die Taschen sehen ja auch relativ groß aus.
Ja, also für mich reicht es halt ein Telefon und immer die Müsli-Riegel, das leere Papier konnte ich da reinräumen oder eine Packung Taschentücher. Solche Geschichten einfach. Ne, also, oder Handschuhe einfach. Ne? Also mit Handschuhen hatte ich viel hin und her. Das hat mich auch ziemlich genervt irgendwann. Ne, Regenhandschuhe, dann die Handschuhe da drunter, dann habe ich mir die Handschuhe da drunter irgendwie. Ne, klar, du kannst das auch alles hinten in deine Weste, in deine Trikot stopfen. Das geht natürlich auch, aber ich hatte eine Weste an, die hinten keine Taschen hat. Das heißt, da musst du die Weste aufmachen und dann, ne, also von unten konnte ich nach oben aufmachen und hinten reinstecken. Das geht auch, klar, aber wenn du hinten vielleicht auch schon gerade bei so Bikepacking-Touren Sachen auch drin hast, dann war das für mich einfach eine sehr gute, natürliche Ergänzung des Ganzen. Ja, was fällt mir noch ein? Gerne können auch alle Hörerinnen und Hörer noch Fragen unter der Folge stellen. Ja, also wenn ihr noch was Bestimmtes wissen möchtet, dann schießt los. Oder, naja, vielleicht sollte man heutzutage sagen, ich schieß los, sondern stellt sie gerne. Habt ihr noch was ihr wissen möchtet? Ich bin so langsam, gehen mir die Worte nämlich aus.
Du bist die ganze Zeit eigentlich alleine gefahren. Also, ihr habt euch selten mal unterwegs getroffen. Irgendwie, bis auf das Handgelenk irgendwie.
Man hat immer mal wieder Menschen getroffen und hat sich dann auch immer mal wieder kurz unterhalten. Aber ich bin eigentlich schon weite Teile der Strecke alleine gefahren. Und wie gesagt, das fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe mich mal hier und da mit jemandem unterhalten, ne? Dann fuhr jemand vor, der meinte, na, musst du noch was essen oder so? Ich so, nee, ich habe eben, genau, es war kurz nach dem Kuchenstopp. Nee, ich habe eben gerade noch Kuchen gegessen, alles gut. Ja, ich wollte hier gleich im nächsten Ort irgendwie was essen gehen. Ich hatte dann auch keine Lust, mich nochmal eine halbe Stunde irgendwo reinzusetzen und dann wieder eine halbe Stunde zu verlieren, die mir am Ende des Tages vielleicht fehlen könnten und nochmal kalt werden und so. Also es war für mich immer relativ wichtig, dass ich mir nicht in mein Tempo irgendwie reinfuschen, klingt so
ja,
hart.
Ja, ne? Und aber es ist ja auch gut, einen eigenen Rhythmus zu finden.
Ja.
Also ich will ja gar nicht sagen, aber es ist ja die Frage so, also begegnet man sich immer mal wieder auf der Strecke oder nicht, oder fährt man eigentlich früh los und ist den ganzen Tag mit sich selbst nur beschäftigt dann im Halbdunkeln wieder und also ja.
Ja, also ich habe mitbekommen oder ich meine mitbekommen zu haben, dass es auch Gruppen gab von 3, 4, 5 Leuten, die zusammengefahren sind, das alles, die sich vielleicht durch Zufall getroffen haben und das gleiche Tempo gefahren sind, ne, oder 2 Kumpels, die auch zusammengefahren sind. Ich habe mehrere Zweierkonstellationen, glaube ich, mitbekommen. Und von Bike Components, also die Linda und der Marcel sind auch Teile der Strecke zusammengefahren. Mal ist der Marcel aber auch vorne einfach sozusagen hinter dem Gunnar, dem Veranstalter, hinterher gebrettert, ne, ne, weil er das einfach kann, weil er dafür fit genug ist. Also da gab es so verschiedenste Konstellationen, wo jeder dann aber auch das für sich rauspicken konnte, was für ihn das Richtige ist, glaube ich. Und für mich war das jetzt so die Herangehensweise, die richtige war. Also muss man auch nochmal, oder was heißt muss man, aber sollte man auch mal sagen, dass das wirklich so insgesamt von dass da viele Menschen sehr viel Zeit investiert haben. Und das kann man, oder muss man an der Stelle auch, glaube ich, mal nochmal lobend erwähnen. Also der Gunnar hat es am Anfang am Start gesagt, ne, er möchte keinen besonders hervorheben, weil er würde sonst nur Leute vergessen. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz da, weil das waren auch unzählige, die man gar nicht namentlich mitbekommen hat, weil die einfach eine Strecke gescoutet haben oder abends den Gulasch gekocht haben da an dem einen Abend oder. Das war schon schön anzusehen oder irgendwie so, hat einen Freude gemacht. Ja, und natürlich muss man sagen, ne, also dass unser Arbeitgeber uns dafür die Zeit freigestellt hat. Das war auch sehr lustig, an einem Abend fragte, ne, haben wir so gesessen und dann hat man das am ersten Abend auch so ein bisschen erklärt. Ja, nee, wir sind da Mitarbeiter, wir haben da nichts gewonnen oder so. Wir wurden auch nicht gezwungen. Die Frage kam auch auf, hat man euch gezwungen? Also nee, hat uns nicht gezwungen, man hat uns nichts angedroht und so. Es war alles freiwillig, alles gut.
Gab es zwei Umschläge, auf dem einen Stand Kündigung, nee, dem anderen Stand
Gutschein. Nee, und dann meinte er so, ah, okay, warum macht ihr das dann ausgerechnet? Wir so, ja, und dann kam mir auch so der Gedanke, wir sind so unnütz, das braucht man nicht, uns kann man entbehren. muss man auch sagen, dass die Kollegen haben ja im Prinzip für uns mitgearbeitet in der Zeit. Das muss man auch einfach mal so sehen und da kann man sich auch nochmal bedanken bei denen eigentlich. Ja, noch Fragen? Ich habe mitbekommen, der Martin von Bike2Global, der hat beim letzten Mal auch so einen Podcast gemacht mit Fragen. Also ihr könnt gerne jede Frage stellen. Ich werde mir redlichst Mühe geben, alles zu beantworten. Und ansonsten, wenn ihr mich fragt, wollt ihr das machen oder soll ich das auch machen? Kann ich das machen? Schaffe ich das? Ich glaube, dass eine Veranstaltung, also wenn man den Bikepacking-Part mal außen vor lässt, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen drum machen. Und wenn man sich sagt, okay, ich kann vielleicht, also ich habe es vorher für mich entschieden, wenn ich 3 Tage, ich bin mal so diesen 120, 160, 200er Block gefahren. Als ich den geschafft hatte, war mir relativ klar, dass ich das andere auch schaffen werde. Weil, also wenn ihr sicher seid, dass ihr 2 Tage hintereinander irgendwie so 10 Stunden fahren könnt, dann schafft ihr das auch. Das muss ja nicht schnell sein, Hauptsache fahren. Ach. So. Noch etwas oder sollen wir heute diese Spezialausgabe dicht machen? Oder haben wir noch
Themen? Fahren wir mal ein, oder?
Ja, Herr Timmer, sind Sie einverstanden?
Ich würde sagen, wir fahren das Fahrgestell aus, setzen zu Landung.
Bringen Sie den Sitz in eine aufrechte Position, stellen Sie das Rauchen ein. Unser Flugbegleiter Herr Timmer wird gleich noch die Schlafbrillen einsammeln und die Kopfhörer beiseite nehmen und was verkaufen die immer noch so zollfreie Parfums oder so, ne? Nee, also ja. Beim nächsten Mal werden wir eine reguläre Folge machen, aber es bot sich einfach an, da wir sonst nicht so viele Themen hatten, dass wir das dann einfach heute so einmal durchziehen. Und vielen Dank, wenn das Freude gemacht hat. Stellt Fragen, wie ihr möchtet, einfach unter der Folge und das wird das alles von mir beantwortet. Und euch zwei danke ich, dass ihr so lange zugehört habt und kluge Fragen gestellt habt. Und sag auf bald.
Jo. Auf bald.
Und danke nochmal für alle Unterstützung immer wieder, aber das machen wir beim nächsten Mal auch mal ausführlicher. Tschüss.
Alles klar, ciao.
Ciao.